Hey und willkommen zu einer fantastischen neuen Folge. Oh, gemütlich nachsitzen mit Felix von der Laden und Tim Bergmann. Schönen guten Morgen, Felix.
Schönen guten Morgen, Bergi. Ich hoffe, dir geht's gut.
Ich bin bestens gelaunt. Schönen guten Morgen natürlich auch an unsere lieben ZuhörerInnen. Ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Radiomoderator manchmal.
Aber so ein Morgenradio, wünschen, oder?
So genau, als wäre so die Musik auch dabei.
Machen wir so eine richtige Good Morning-Anmoderation?
Ja, da bräuchte ich ein bisschen Musik. Müsste ich jetzt auf den Schnitt quasi auf unseren Cutter vertrauen, dass der ein bisschen Musik da und dann auch so runterpegelt immer.
Ja, das kommt.
Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen, zu einem fantastischen guten Morgen hier bei Guten Morgen Bergi bei FFN, euer Radiosender mit den coolsten Hits aus den 70er, 80er, 90er und dem besten von heute. 50 Tote bei einem Autounfall.
Es gab eine krasse Massenkarambolage in Köln, hast du es Nachrichten gesehen? Ich habe immer...
In Köln aber auch.
So 12 Autos in der Stadt ineinander gerast, ja, an so einer Ampel einfach, so ohne Grund. Irgendeiner hat geschlafen, okay. Alle ineinander gefahren, ja, und so übereinander und auf dem Dach und keine Ahnung.
Ach krass, wo denn?
War irgendeine Straße in Köln, ich hab die vergessen, ich hab's nicht direkt gesehen, aber es war, weißt du, so kurz so WDR-Nachrichten oder sowas hab ich gesehen und dann auf dem Handy und dann war so Köln Massenkarambolage und ich dachte, was ist da bitte passiert? Ich hab einmal in Köln, hey, haben wir doch zusammen gesehen, oder?
Ja, bei der Hot Rod Tour.
Ja, also vor der Hot Rod Tour, als wir einmal getestet haben.
Genau, genau.
Und dann sind
ja,
wir
da lag auch ein Auto
Köln
auf dem Rücken.
Ja, mitten auf der Stadt auf einmal ein Auto auf dem Rücken.
Ja.
Auf dem Rücken vor allem, auf dem Dach lag auf einmal ein Auto.
Aber das auch so eigenartig, also der muss irgendwie, wir haben uns die ganze Zeit, weil es war natürlich dann alles abgesperrt, wir haben da glaube ich eine halbe Stunde dann gewartet, bis das wieder freigegeben wurde, die Straße. Und wir haben uns gefragt, wie der Wagen überhaupt da hingekommen ist, wie das überhaupt passieren kann, weil der muss irgendwie über so eine Lampenpfahl gefahren sein und dann dabei bei der Geschwindigkeit, wie schnell fährst du innerorts?
Ja, 50 in der Stadt
ja,
maximal,
genau.
Ne? Also
sich dann zu überschlagen, wie in so einem Fast and Furious Film, also das musst du auch erstmal schaffen können. Aber sind Leute verletzt worden bei der jetzt neuen Karambolage?
Ja, sind auch verletzt worden.
Okay. Dann alles Gute natürlich an diese Menschen.
An alle da, ja. Aber ich finde deine Radiomoderation, muss ich sagen, weniger stark als erwartet. Du hast so geht so angefangen, es war dann auch eher so eine Trailer-Stimme für so einen Kinofilm.
Mm-hmm.
Und dann hast du erst so irgendwann so in diesen Singsang reingefunden. Aber ich glaube, das ist auch schwer ohne Musik. Ich glaube, du hast jetzt ja gerade nicht gehört, die Musik. Also das braucht so ein bisschen dieses Reinfühlen und dieses total übertrieben gut Gelaunte. Ich glaube, das fehlt dir auch einfach.
Das ist mit Sicherheit, es ist aber auch so ein bisschen so dieses Zirkusäffchen-Syndrom, dass ich natürlich immer, glaube ich, gut darin bin, spontan abzuliefern, aber sobald jemand das nochmal, zum Beispiel, das war ein gutes Beispiel, ist, warum aus mir nicht dein Coke-TV-Nachfolger geworden ist, weil was so dieses Moderative angeht, ich bin jemand, der kann ein Take machen und wenn dann aber jemand sagt, ja, das war schon ganz okay, wir machen aber nochmal ein Take zur Sicherheit und ich muss das Gleiche nochmal sagen, dann scheitere ich rigoros, weil ich mir auch denke, ich sag dasselbe jetzt nicht nochmal. Nee, also dann stellt sich auch so ein Trotz ein. Und das war jetzt gerade bei der Radiomoderatorengeschichte auch so, dass ich mir irgendwie dachte, ah, jetzt ist die Erwartungshaltung so hoch und sowas. Das ist,
ja. Dann kannst du nicht.
Nee, dann kann ich nicht.
Aber ich glaube, in einem anderen Leben wärst du schon Radiomoderator geworden. Ich glaube, viele würden jetzt, und genau die Leute jetzt hier auch gerade unseren Podcast hören, die würden auch morgens aufstehen, Radio anmachen und Bärche. Aber es wäre vielleicht auch mal an der Zeit für einen schlecht gelaunten Radiomoderator morgens, so eine schlecht gelaunte Guten Morgenshow, weil die Mehrheit der Menschen ist doch morgens nicht gut drauf. Ich weiß, es gibt die Leute, die gut gelaunt drauf sind morgens, aber sind wir doch mal ehrlich, die Mehrheit ist doch eher schlecht gelaunt, oder?
Klar. Also ist natürlich dann eine interessante Frage, ob man sich dann auch einen Radiomoderatoren oder eine Moderatorin wünscht, die schlecht drauf ist, ob das dann quasi die Situation verbessert. Weil du hast ja schon recht, wenn ich schlecht drauf bin, dann habe ich keinen Bock, dass Guten Morgen Frankie mir da irgendwie jetzt ins Ohr schreit, wie geil das Leben ist und geboren um zu leben dann irgendwie von unheilig noch anmoderiert wird. Das stimmt schon. Dann noch lieber... Massenkarambolage in der Kölner Innenstadt. Hier ist Johnny Cash mit Hurt. Das kann ich mir gut vorstellen.
Aber einfach so, ich habe gerade gar keinen Bock, irgendwie einfach mal reinhauen ins Mikro, weißt du? Das ist so, dass man relatable ist.
Und aber lustig, dass du das sagst, weil ich habe schon ein paar Mal angeteased hier. Ich habe ja früher bei einem lokalen Radiosender gearbeitet von Buchholz. Es gab so einen Internetradiosender. Und da gab es dann...
Illegaler Piratensender.
Nee, das war alles schon angemeldet und so. Und ich habe ja vor 2 Folgen oder so erzählt, dass es da eine fantastische Interviewreihe von mir und den führenden deutschen Parteien gab, das im Giftschrank verschwunden ist, weil mein Chef damals meinte, so eine Harpe Kerkeling-Scheiße will ich hier nicht über den Äther senden. Und derselbe Redakteur, derselbe Chef hat mir damals morgens, ich musste immer vor der Schule dann, wie alt war ich da? 18, 19, musste ich das einsprechen, die Nachrichten, die aktuellen Nachrichten. Das heißt, er hat immer dann quasi bei den ganzen Polizeiportalen und sowas die Nachrichten zusammengefasst, mir das in so ein Dokument geschrieben und ich sollte dann diese Nachrichten halt einsprechen, dass die dann über den Tag verteilt eben in so kleinen Rubriken dann immer wieder gesendet werden, so 60 Sekunden Clips.
Aber da hat er damals schon deine Stimme erkannt, ne? Weil er hätte es ja auch einfach selber einsprechen können, wenn er schon selber spricht, aber er dachte, er selber schreibt, aber hat er sich schon gedacht, der Tim... Der,
genau.
Der hat eine Radiostimme.
Genau. Und dann auf jeden Fall, das, weil du mich gerade angesprochen hast, manchmal habe ich es dann morgens aber selber nicht mehr geschafft, das einzusprechen, weswegen er das dann gemacht hat. Und der Chef war halt wirklich so ein Typ, wie ich ihn gerade nachgemacht habe, der halt irgendwie auch so leichtes Übergewicht gehabt und immer so ein bisschen so nasal. Und du hast so gemerkt, so diese Schwere in seiner Stimme. Und das war dann wirklich so, also natürlich auch starker Rauch und das steht. Die auch gar nicht geschnitten, weißt du. Also erstmal auch teilweise nur eingesetzt und sowas. Die Bürgermeisterin von Tostedt hat beim Stadtfest in Buchholz gesagt, dass... und dann war das wirklich so, so wurde das dann auch einfach rausgesendet. Ich habe es jetzt nicht gut wiedergegeben. Aber man bekommt die Idee, glaube ich, dass das damals so ein anderes Qualitätsstandard, ein anderer Qualitätsstandard war. Während ich natürlich 7000 Mal angesetzt habe. Ich glaube, das war schon die frühe Schule der Let's Plays, weißt du?
Ja. Die frühe Schule der Let's Plays. Mit Sicherheit aber auch Podcast-Schule. Du hast ja eigentlich so, für jetzt hast du trainiert schon.
Das stimmt. Eigentlich alles für diesen Moment hier. Ja. Wann hast du vor YouTube eigentlich irgendwas schon in diese Richtung gemacht? Also multimedial? Hast du irgendwie den Computerkurs, die Computer-AG oder sowas im Gymnasium besucht?
Ja, nicht Computer-AG, aber Film-AG hatten wir. Also mein Klassenlehrer war gleich auch sehr war Cineast, ja, war sehr filmbegeistert. Mhm.
Ich war ja auch. Also.
Und genau, also hat es auch perfekt reingepasst. Und ich glaube, von allen AGs, die es so gab, war das Einzige, was mich interessiert hat. Weil wir hatten auch so Mathe-AG und sowas. Das war so, was ist los bei euch? Aber das war das Einzige, was mich interessiert hat. Und lustigerweise war aber dieser Lehrer auch mein Mathelehrer. Und ich war der Schlechteste in der Oberstufe, war ich der schlechteste Schüler in der ganzen Klasse in Mathe, weil ich nichts gemacht habe. Und gleichzeitig war ich der beste Schüler in seinem zweiten Fach, nämlich in Wirtschaft, Politik. Da war ich der beste Schüler. Du musst auch erstmal schaffen, beim gleichen Lehrer einmal auf 1 stehen und einmal auf 5 stehen. Das war.
Man gleicht dir das so ein bisschen an. Glaubst du, dass er dir dann trotzdem auch, weil er weiß, du kannst ja theoretisch was, ist nur das falsche Fach, dass er dich deswegen so ein bisschen.
Er war richtig sauer auf mich. Wir hatten mehrere Gespräche oder so. Das kann doch nicht sein, Felix. Du bist nicht so blöd. Warum kannst du dich mal ein bisschen dich anstrengen in Mathe und ein bisschen was vielleicht mal lernen und so? Und
was war deine Antwort?
Ja, nö. Keine Lust. Aber das war auch. Ich glaube, es war auch für mich irgendwann so ein Anreiz und Ansporn eigentlich dann schon, das auch so beizubehalten. Die möglichst große Spanne zwischen den beiden Fächern, was Noten angeht, aufrechtzuerhalten.
Und das hast du geschafft?
Ja, bis zum Abi durch, ne? Also das war, ich war Gott sei Dank nicht mein, ich habe kein Abi geschrieben in Mathe, aber als Fach hatten wir es natürlich bis zum Ende durch. Wir hatten damals Profiloberstufe, ich glaube, weiß nicht, ob das immer noch so ist. Wir hatten keine Leistungskurse, sondern wir waren so ein experimenteller Jahrgang in Schleswig-Holstein. Da hat die Politik gesagt, komm, wir können ein bisschen Geld sparen, keine Leistungskurse, wir machen Profiloberstufe. Das kennen bestimmt manche aus ihrer Schulzeit auch, aber deswegen hatten wir mal Klassenverband bis zum Ende. Sei es drum, auf jeden Fall war ich bei ihm in der Film-AG auch. Und er hatte eine fette Kamera und auch Mikro. Und tatsächlich habe ich eines meiner ersten Let's Plays und diese Minecraft-Reviews, die ich damals gemacht habe, als eine neue Version rauskam und ich die Features vorgestellt habe, habe ich mit seinem Mikrofon gemacht. Das war eigentlich ein Kameramikrofon. Und das habe ich dann mit nach Hause genommen und habe das damit aufgenommen. Also das war mit Schulequipment habe ich meine Let's Plays gemacht am Anfang, kann man sagen.
Ich hatte auch jetzt schon ein paar Mal überlegt, ob ich mein Equipment wieder komplett analog umstelle und quasi auch, weil ich jetzt mir eine neue Webcam und sowas auch geholt habe und ich hatte kurz die Überlegung, hole ich mir einfach einen alten VHS Camcorder, mit dem ich in Zukunft, weißt du, dann auch so 4:3 Kameras und sowas, war natürlich wieder so ein bisschen dieses 80s-Retro-Ding, aber irgendwie mochte ich diesen Style, den sehe ich inzwischen auch ein paar Mal so ein bisschen in Social Media, das ist ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, gibt es viele TikToks und sowas inzwischen davon, wo Leute wieder Situationen und Szenen, so Stadtleben, Stillleben, genau, mit Camcordern drehen und sowas. Und das ist, hat einfach nochmal eine ganz special Ästhetik. Natürlich wieder wahnsinnig viel bei diesen Nostalgie.
Ja, aber es wird auch, das sieht immer geil aus draußen auch vor allem, finde ich. Also wenn du halt gutes Licht hast, weißt du, dann sieht diese Sonnenstrahlen da drin auf unseren VHS-Rekorder und sonst ist es direkt Fisheye, Skate-Movie, sehe ich sofort alles. Genau. Bei dir, in deiner dunklen Kammer, weil was ihr da draußen nicht mitbekommt, Bergi und ich, wir sind immer im Clinch, was seine Kamera angeht. Jedes Mal vor der Aufnahme sage ich, kannst du nicht mal hier ein bisschen Licht anmachen bei dir, kannst du nicht mal eine andere Kamera nehmen. Und bin ich mag sie in meiner dunklen Höhle. Yeah. Ich bin hier gerne. Es ist immer saudunkel und nicht, also gar nicht ausgeleuchtet und auch keine richtige Kamera, weil, nee, dann steht da ja so eine große Kamera, steht dann da in der Ecke. Also da du mit Camcorder, mit so noch mehr Equipment drumherum, sehe ich nicht, dass das erstmal passiert. Und wenn es so dunkel ist, wird der Camcorder wird einfach nur grau sein dann der Raum. Du wirst gar nichts erkennen. Es werden nur graue Schemen.
Ja, aber vielleicht ist das ja auch ein bisschen so, ich bin ja auch zwischen den Farben, weißt du, ich bin ja zwischen schwarz und, keine Ahnung, wo ich hingehen wollte. Ja, erzähl mal weiter von deiner Filmmodie.
Aber ich sehe dich wirklich, ich würde so gerne für dich so ein geiles Setup machen, weil wir hatten letztens, als wir haben uns nämlich getroffen, wir waren im Kino.
Yay! Erzählen wir gleich noch rüber.
Da haben wir aber lange noch drüber gesprochen danach, sind wir lange noch die Stadt gelaufen, haben wir gequatscht über, darüber, dass ich sehr gerne Sachen plane und sobald es an die Umsetzung geht, schwindet die Motivation ganz extrem bei mir. Also ich kann mir 1000 Sachen ausdecken, aber ich brauche meistens dann andere Leute, mit denen ich zusammen dann umsetze, weil wenn es nur an mir alleine liegt, dann ist da immer so Haken und dann kommen immer die Selbstzweifel bei mir. Sobald es dann an die Umsetzung geht, denke ich, so gut war die Idee doch nicht. Aber während ich plane, ist immer die beste Idee aller Zeiten. Dann kann ich das noch machen, dann kann ich hier noch und dann da noch. Und so würde ich bei dir auch planen, nämlich, dass du so ein geiles Setup bei dir hast, mit einer modernen Kamera natürlich. Ja, weißt du, das würde in OBS, in die Software reingehen, dann würdest du OBS Virtual Camera benutzen hier für unsere Aufnahme und würdest da aber schöne VHS-Effekte, weißt du, nicht 4:3 und so ein bisschen so flackern, was darüber läuft, so ein bisschen Bildrauschen rein. Ich würde dein Licht-Setup hinten so geil, weißt du, so wie gerade mit deiner Trouble Cat Mütze, die du aufhast, weißt du, mit dem Blau und dem Rot so ein bisschen, das gerade eben hast ja jetzt schon da hinten so ein bisschen blaues Licht, sehe ich bei dir. Ich würde so ein richtiges Retro 80s aber so ein bisschen Future-mäßig auch, Neon, ja, so ein Setup würde ich bei dir bauen und halt so richtig im VHS-Stil dann aufgezeichnet.
Also eigentlich ist es hier auch super cozy, du warst ja jetzt auch schon länger nicht mehr hier, ich habe ja umgebaut, die Webcam fängt das tatsächlich nicht ein, aber ich mag das auch nicht so, dieses blau-pinke, das hat mir auch ein bisschen, haben mir die zahlreichen Twitch-Streamerinnen jetzt auch ein bisschen kaputt gemacht, das ist ja wirklich die absoluten Standardfarben geworden. Ich bin jetzt eher auf türkis-orange. Und
das kriegt man ja auch mal an.
Ja,
türkis-orange. Du sagst jetzt, ob das so eine neue Erfindung wäre.
Ja, das habe ich erfunden. Ja, das habe ich erfunden.
Nee, Orange and Teal, mein Lieber, ist so Orange die Film. Orange and Teal,
so,
ist
ja,
so das die stimmt. Filmschiene, die man machen kann. Aber gut, du kommst ja aus der Filmszene, du bist ja bekennender Cineast, du bist selbst Filmemacher. Ich habe übrigens schon einen Rough Cut gesehen, nämlich als wir uns getroffen haben, und der war mehr als nur rough, also der war schon ziemlich, ziemlich nice, habe ich Sneak Peek Preview gesehen. Also es wird, also
so,
das
so, Projekt,
über das wir nicht mehr sprechen dürfen. Du hast einfach gesagt.
Ja.
Es wird wirklich krass, Leute. Es ist wirklich ein geiles Ding, das muss ich ja sagen.
Ja, Ende in Sicht. Wie gesagt, ich fiebere auch darauf hin, wirklich, dass das vorbei ist. Und dann bin ich auch wieder frei für alles zu haben. Ich
frage mich nur, ob das jugendfrei alles wird, ne? Also du hast ja gesagt, du peilst FSK 12 an oder musst du auch,
muss,
ne?
Muss FSK 12 anpassen. Ja, es ist ja immer noch.
Ich weiß nicht, also das ist wirklich brutal gewesen, muss ich euch sagen.
Ja, aber
das Originalmärchen ist ja auch brutal, ne?
Ja, ebenso. Das unterschätzen ja immer viele so. Lies doch mal irgendwie der Struwwelpeter oder sowas. Ist jetzt nicht Grimm, aber die haben auch genügend.
Ähnliche Dramatik und absolut. Gewalt.
Das ist schon. Also, es hat mich auch als Kind so gerade. Struwwelpeter, hast du den vorgelesen bekommen? Oder auch irgendwie auf dem Küchentisch?
Ich kenne auf jeden Fall Struwwelpeter, ja.
Also mit den Daumen.
Immer länger, oder?
Genau, gibt ja einmal so diese Fingernägel, genau, aber auch mit den Daumen, die dann immer gelutscht werden und dann kriegt er die Daumen abgeschnitten. Das Mädchen mit den Streichhölzern, die dann im Haus qualvoll verbrennt.
Die roten kommt Blut aus den Fingern raus, weil die abgeschnitten sind.
Ja, genau. Spritzt raus, genau.
Ich meine, das ist ein Kinderbuch. Ja, einfach das so richtig, richtig Horror. Und so nicht nur so Horror und Gewalt, sondern so richtig so Splatter.
Ja.
Was haben die sich dabei gedacht, als sie es geschrieben haben? Die haben ja ein Kinderbuch geschrieben. War das einfach damals so, ja, das ist gut, damit die Kinder auch lernen, dass das, damit die auch Angst haben davor und damit die Kinder Angst haben, ihre Fingernägel zu lang wachsen zu lassen. Deswegen müssen die richtig Angst haben davor, dass es dann, dass die Finger abgeschnitten werden und Blut kommt. Haben sie sich das gedacht, das ist einfach eine gute Erziehung? Oder waren die einfach so, das lesen die Kinder und dann werden die immer Angst haben?
Absolut. Genau das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, dass damals und teilweise auch heute noch 90% guter Erziehung einfach durch Angst hervorgerufen wird. Einfach Angst machen, wenn du rausgehst, dann wirst du vom Auto überfahren. Wenn du bei jemandem Fremden ins Auto einsteigst, dann wirst du aufgeschlitzt. Wenn du die Schule nicht beendest, dann landest du auf der Straße. So, es ist ja eine ständige Angstmachung eigentlich. Mich wundert das auch nicht, warum die Therapieplätze komplett überfüllt sind. Und TikTok und Instagram und alles, wo man so eigentlich die Zoomer-Generation mitbekommt, eigentlich nur von Depression und seelischem Zerfall irgendwie durchlaufen ist. Finde ich sehr sympathisch. Grüße.
Einfach Trigger-Fingernägel jetzt. Darfst nicht mehr über Fingernägel sprechen. Könnte Trigger auslösen bei manchen Menschen.
Apropos, aber trotzdem noch mal kurz zum Thema Film AG. Weil es hat in mir natürlich wunderbare Erinnerungen aufgerufen, weil natürlich so grundsätzlich die AGs immer das Fantastischste eigentlich waren. Also ich ärgere mich über ein paar AGs, die ich nicht gemacht habe, aus Furcht oder weil ich damals zu spät mich angemeldet habe. Und ich musste, als du gerade die Film AG erwähnt hast, zum allerersten Mal so lange, lange Zeit wieder an die Golf AG denken, die damals aber noch, es müsste Orientierungsstufe gewesen sein. Ist das eigentlich noch ein Begriff? Ja, genau, fünfte, sechste. Und da gab es die Golf AG und mein guter Freund Ali, von dem ich schon ein paar Mal erzählt habe, der damals mit mir nicht aus einer Trinkflasche trinken wollte und deswegen meinte, ich trinke jetzt wie ein Libanese und das, die Flasche nicht angesetzt hat. Liebe Grüße. Hat sich letztens gemeldet tatsächlich, haben wir kurz geschrieben, der ist in die Golf AG gekommen und ich eben nicht. Und ich frage mich, ob mein
Leben... Gab es so einen Eignungstest oder nee, hat er sich einfach noch rechtzeitig angemeldet?
Er hat sich angemeldet und ich habe halt, hab mich zu spät darum bemüht und da war eben schon alle Plätze belegt. Und ich frage mich dann schon, wie wäre mein Leben vielleicht verlaufen, wenn ich damals in die Golf AG gekommen wäre, weißt du? Das sind ja so Fragen, würde ich dann heute mit Jodie Calusi und Robbie Williams irgendwo auf den Golfplätzen dieser Welt.
Das kannst du heute auch noch machen, die hat auch spät angefangen. Ich habe ja letztens getroffen mit Shani zusammen, als wir bei dem Schulevent waren. Da war ja Jodie mit dabei.
Ja,
ich war seit längerem mal wieder mit ihr gequatscht.
Hat die auch mitgemacht?
Ja, klar.
Ach so, okay. Stimmt, die ist ja bei den Pizmeet-Events immer am Start. Dabei, ja, und war nett.
Ach, mit Golf kannst du immer noch anfangen. Wir müssen noch zusammen golfen. Ich habe mir auch noch euren Gutschein von Izzy und dir, dass wir zusammen golfen gehen.
Ja. Mhm. Ja, müssen wir nochmal einlösen. Das passt mit Geburtstagsgeschenken. Das ist echt... Ich würde mich gerne mit euch mal auf den Golfplatz.
Du hast noch nie gegolft? Oder hast
ich habe noch nie gegolft, nee. Minigolf.
Wie kam es dann zu dem Geschenk? Nur weil Izzy golft?
Nee, Izzy hatte auch noch nicht gegolft. Nee, weil eigentlich, wie bei den meisten Geschenken, wir hatten halt selber Bock drauf, ne? Und wollten das unbedingt mal ausprobieren und dachten uns, oh Felix, der passt auch gut in den Golfcaddy. Weißt du eigentlich, habe ich mal erzählt, warum ich meinen Führerschein gemacht habe? Ganz kurz dann Abriss nur. Und zwar bin ich damals mit einem Kollegen Selbstgespräch, ich weiß, kennst du den eigentlich?
Den kenn ich, klar.
Den kennst du, ja. Genau, gehörte so zu der YouTube-Bubble.
Minecraft-Leben
unter anderem, genau. Und wir sind damals ins Disneyland gefahren in Paris. Und ich hatte noch keinen Führerschein und sind mit dem Zug gefahren. Und dann waren wir in, was ist das? Center Parks. So dieses Center Parks-Gelände direkt beim Park. Da muss ich übrigens auch mal sagen, das frag ich mich wirklich seit vielen, vielen Jahren, ob ich da irgendwie einen alten, ich springe wieder ein bisschen hin und her, sorry, aber ich versuche diesen Spagat zu halten. Ich war lange, lange Jahre der Meinung, Center Parks lägen unter einer Glaskuppel. Warum dachte ich das?
Vielleicht wegen diesem Zeppelin-Ding? Nee, wir haben so eine Glaskuppel in der Mitte über dem Schwimmbad vielleicht manchmal. Aber nicht das ganze Ding.
Oder wurde das in der Werbung irgendwie so dargestellt? Also wirklich, so wie dieses Tropical Island in Berlin. So eine Kuppel, so riesengroß. Ich dachte, mein Leben lang Center Parks bedeutet immer, man ist unter einer Glaskuppel und in so einem eigenen Habitat irgendwie. Aber war halt
in nicht Wirklichkeit so. Ist einfach nur ein Dorf mit Ferienwohnungen und Häusern drin, wo man, und dann gibt es ein Freibad manchmal und ein Drinnenbad und ein bisschen Freizeitangebote für Kinder. Also eigentlich so für so einen schönen Familienurlaub muss man nicht so weit wegfahren. Meistens gibt es irgendwie noch, in Holland sind viele und so, wenn man hier wohnt, ist es so ein nettes, kurzes Ziel zum Hinfahren.
Genau, also Familiendomizil trifft es am besten.
Mittendrin, und saufen kann man da gut.
Und saufen kann man da, genau. Und mittendrin Michi und ich. Und wir hatten eben auch so eine Ferienwohnung dann da. Und also wir waren nur 2-3 Tage da. Und
wie alt wart ihr, als ihr dahin seid?
Wie alt war ich da? Ich war, wann war denn das? 2017 muss das gewesen sein. Okay. Lass mich rechnen, vor 7 Jahren, da war ich 27. Und Michi müsste 16 oder so gewesen sein.
Nein.
Doch 16, 17, 8, oder wie alt ist der denn? Der ist jetzt 20? Nee, 22, das 23. Der
so 13, du fährst doch dahin.
Also er war auf jeden Fall noch mega jung, aber er war immer der Jüngste.
Aber das ist für dich ja kein Problem.
Nee, jetzt bringst du das irgendwie in so eine weirde Ecke irgendwie rein.
Ihr seid zu zweit dahin gefahren?
Ja, ja, ja.
Du so, ihr spielt so Minecraft zusammen, weißt du, bist so der Albtraum aller Eltern. Du spielst so der 27, ihr spielt Minecraft mit dem Schüler da und sagt dann, hey, wenn du willst, wir können auch mal einen echten ins
Zimmer packen. Boah, hallo? Nein, das war, mal ganz im Ernst, das war zwischen Michi und mir, das war immer, ich hab ja einen großen Bruder und ich hab...
Das war immer einvernehmlich, ne, ich weiß.
Ich habe immer einen kleinen Bruder gewünscht und Michi war immer so mein kleiner Bruder, der irgendwie, den ich durch YouTube irgendwie wieder getroffen habe, so ein Halbbruder. Und ich hatte damals niemand anderen, weil mein Freundeskreis ja nur aus Pleitegeiern besteht. Dann dachte ich mir, Michi, dem ermögliche ich mal Disneyland zu sehen. Und dann habe ich das aus Nächstenliebe habe ich das dann auf die Beine gestellt. Jetzt keine Ahnung, jetzt fühle ich mich irgendwie schlecht. Du machst halt sowas Wildes draus.
Da bist du immer, manche Sachen sind total normal, aber wenn man sie irgendwie aus so oder so aus irgendeiner bestimmten Perspektive erzählt oder so und auf einmal das falsche Bild im Kopf hat, ist jeder Satz, der mehr dazu kommt, dreht das Ganze einfach in eine ganz weirde Richtung.
Ja, aber das war dein Verdienst gewesen. Also ich muss dazu sagen, die Mutter wusste also das Schuld. Natürlich. Die Eltern, die kannten mich auch und sowas. Ist jetzt nicht. Naja, okay.
Du merkst schon, jeder Satz, den du sagst, die Eltern, die kannten mich ja, das war alles.
die wussten davon.
Nicht besser.
Ja. Der kommt übrigens nachher auch, der Michi, weil es ist ja Gamescom-Woche steht ja jetzt bevor. Stimmt. Die nächste Folge, die wir aufnehmen, ist nach der Gamescom. Da werde ich hoffentlich auch wieder ein bisschen was berichten lassen. Michi ist der Erste, der hier aufschlägt. Danach kommen auch noch hier Max und Seat und Sascha und die ganzen Leute um meine Truppe herum. Mal gucken, ob er das verarbeitet hat, Michi, oder ob er jetzt immer noch...
Nächste Folge berichten wir mal davon.
Genau.
Also du fragst ihn mal, wie es war und nächste Folge sagen wir mal, wie er das damals wahrgenommen
hat. Genau, das will ich nur mal einordnen. Das Problem ist natürlich, dass Michi seltsamerweise seit dem Disneyland-Trip damals stumm ist. Also er redet nicht mehr. Mal gucken, aber vielleicht kann er das irgendwie auf Papier schreiben. Was ich aber sagen wollte ist, wir waren dann damals eben in diesem Centerparks-Ding und es war ja gigantisch und du konntest dich halt fortbewegen, indem du Golfcaddies mietest. Und dann wollten wir das machen, weil die Vorstellung natürlich mit so einem Golfcaddy da rumzugurken absolut fantastisch war. Tja, brauchst du einen Führerschein für. Und das, als ich wieder nach Hause kam, war für mich ausschlaggebend, dass ich gesagt habe, da wurde mir eine Welt verschlossen, wo ich nicht wusste, dass ich so süchtig dann und hungrig danach bin, dass ich dann den Führerschein gemacht habe. Wegen den Golfcaddies.
Und bist du jemals Golfcaddy gefahren seitdem?
Nein.
Dicken Mercedes hast du dir direkt geholt, du.
da haben sie mir ja vor die Tür gestellt, da kann ich ja nichts dafür. Da sage ich ja nicht nein. Ja, ich bin mit Michi dann auch noch eine Woche nach Venedig gefahren. Habe ich auch noch gemacht.
Ja.
Ja. Also Onkel Vergi, ja, so.
Ja. Und Tokio seid ihr auch, oder wie?
Ja, das ist wirklich, das ist fies, dass du mich in so eine Ecke
aber
bringst.
Aber Thema Führerschein, ne?
Ja.
Hier in Spanien braucht man keinen Motorradführerschein, auch nicht diesen A1 irgendwas Übergangsschein oder B196 oder was auch immer, wie das heißt. Man braucht keinen Extraschein, keine extra Prüfungen, um einen großen Roller, also einen 125er zu fahren. Sondern das kann man mit einem normalen Autoführerschein, ohne extra, ohne irgendwas extra zu machen. Das heißt, hier darf ich einen großen Roller fahren und was habe ich jetzt gemacht?
Du hast einen großen Roller gefahren.
Komm, ich nicht nur gefahren, du. Ich habe mir einfach einen gekauft.
Nein, es ist wirklich...
Ich habe mir einen Roller gekauft.
Zeig ihn.
Er ist noch nicht da. Ich habe ihn einfach online gekauft. Ich habe einfach online einen Roller gekauft mit der Kreditkarte und so bestätigen. Ja. Wieso, als ob ich so bei Amazon irgendwie so eine Computermaus gekauft habe oder so. Zack, fertig. Und der wird jetzt geliefert.
Was kostet denn so ein Roller ungefähr?
Der war 3.800 Euro.
Boah.
Einfach online gekauft. Ich glaube, ich habe selten irgendwie sowas Teures online gekauft. Vor allem nicht mit einfach so Kreditkarte eingeben oder so, ne? Wir haben mal Red-Kamera damals, die war irgendwie mit allen Sachen über 20.000 Euro. Und ich meine, das war 1995, das ist für heute wahrscheinlich so 50.000 Euro. Aber das war schon krass, aber das war auch. Ja, das war. Nein, es war 2017.
Ja, okay.
Ja. Und. Aber da war es noch so, glaube ich, mit richtig, man musste halt so ein, das bestellen und dann ging so Mail hin und her und dann, Bergi spielt gerade mit seiner Kamera.
Ja, das ist, weil es immer automatisch angeht. Deswegen muss ich wieder zurück. Sorry.
Und, was wollte ich gerade sagen? Achso, als ich die Red bestellt habe, das war halt so, du machst so ein Online-Bestellformular und drückst so ja, okay, und dann kriegst du irgendwann eine Mail, hey, wollen Sie das wirklich machen? Und dann ja, und dann hier ist die Bankverbindung und dann überweist man und so. Und das war jetzt einfach so wirklich Klick, bumm, bestellt. Ich dachte mir so, okay, das sieht ganz cool aus. Ich habe seit Monaten eigentlich geguckt, weil ich mich das so fasziniert habe mit dem Roller. Ich glaube, ich habe es im Podcast ja auch schon mal erzählt, dass das hier so als Urlaubsding so sehe. Weißt du, dann steht hier so ein Roller und dann kann man dann morgens zum Bäcker mitfahren oder zum Strand so runterrollern. Oder wenn man hier in die Stadt abends irgendwie ein Restaurant will, ne, muss man nicht irgendwie Parkplatz suchen. Mit dem Auto ist immer alles so direkt so förmlich. Ne? Du steigst ins Auto ein, machst dich auf die Reise. So.
Und der rote Teppich.
Ja, natürlich. Und du musst aber auch irgendwo parken. Und es ist einfach, es ist ein Akt. Es ist nicht so, es ist nicht mehr so Urlaub und entspannt und schön und frei. Es fehlt die Freiheit. Die Freiheit ist mir wert.
Und was könnte dem Deutschen wichtiger sein, gerade in diesem Jahr, als die Freiheit? Also, ja, aber du hast, ich erinnere mich daran, du hast es ja gerade gesagt, du hast ja ein paar Mal drüber gesprochen im Podcast, dass du aber noch nicht so viel Erfahrung auf dem Roller hattest, oder? Du wusstest noch nicht, ob du diese Kräfte zügeln kannst, die da unter dir dann quasi.
Aber ich habe letztes Jahr ja einen geliehen einmal für zwei Tage.
So eine Maschine,
das war auch
nur
25er.
Okay.
Und das war hier auf Mallorca. Und da habe ich, und danach war ich noch auf Lombok bei Cheng, da bin ich auch Roller gefahren. Ja, da habe ich es ganz gut hinbekommen. Ne? Also meine allerersten Male, da bin ich ja, das war ja meine Nahtoderfahrung, habe ich ja auch erzählt damals. Und das war auch noch so, als ich den ausgeliehen habe, am Ballermann tatsächlich, weil wir hatten irgendeinen Dreh und warum auch immer haben die uns weit weg vom Ballermann, aber das Hotel haben sie uns damals am Ballermann gebucht. Und dann sind wir da in so einen typischen Ballermann-Scooterverleih reingelaufen. Und wir so, wir wollen Roller ausleihen. Und so, ja, haben sie schon Erfahrung? Ich so, ja, habe ich schon Erfahrung. Und bin noch nie vorher in meinem Leben Roller gefahren, noch nie. Und dann sagte er, ja, okay, hat mir schon nicht ganz geglaubt, aber hat mir dann den Roller hingestellt und wollte dann aber von mir sehen, wie ich damit fahre. Ich musste sozusagen eine Prüfung vor ihm machen und zeigen, dass ich damit umgehen kann. Und ich bin so von links nach rechts geschwenkt, viel zu viel Gas am Anfang gegeben und direkt so fast weggerutscht. Das war sehr unangenehm, aber er hat mir irgendwie, hat er gesagt, okay, passt schon. Und dann bin ich dann losgeeiert und habe mich aber nach einer gewissen Zeit habe ich mich dran gewöhnt. Und jetzt fühle ich mich bereit hier für den Roller. Und den Ausschlag gegeben nochmal hat, dass ich jetzt in Berlin, als ich bei dem Schulevent war, bin ich vorher mit dem Elektroroller gefahren. Da kann man sich die Leihen in der Stadt. Diese
größeren,
die? Felix heißen die, Emma heißen die und so, die verschiedenen Dienste. Und dann kam es da ein Elektroroller, nur 45 km/h, aber dieses Elektro-Ding. Und das fand ich auch richtig geil, dass man halt so mit, ohne dieses, sondern einfach nur. Das ist doch so schön und man ist so frei auf dem Roller drauf. Ich stelle mir vor, wie ich hier aus dem Haus rausgehe, mich auf den Roller raufsetze, Shani hinten rauf und dann fahren wir, rollen wir lautlos, rollen wir hier den Berg runter in die Stadt rein. Direkt neben dem Restaurant kannst du den hinstellen, Roller. Wie cool ist das? Ich habe sogar schon einen Helm bestellt, so einen richtig coolen Retro-Helm.
Nice. Hast du schon einen Retro-Helm für die Hot Rod Tour gehabt, oder? Wolltest du nicht auch so einen Retro-Helm?
Ja, war so ein bisschen, aber der ist, ich glaube, der ist nicht für Roller geeignet, also der ist nicht so safe. Jetzt habe ich einen, ich habe tatsächlich einen Integralhelm, also weißt du, so ein Full-Face oder wie die heißen.
Ein Full-Face-Integralhelm.
Bis unten hingeht, ne? Nicht nur so ein Jethelm, sondern ne, wenn du aufs Kinn fliegst, dass du da auch noch Schutz hast und ganz ehrlich, optisch finde ich, sah einfach sehr nice aus. So ein, einfach so ein Retrohelm mit so einem riesigen Visier vorne und unten, und in beige und der Roller ist auch beige. Ach, also so Creme, Sandfarben, also wie der Strand hier auf Mallorca. Es ist wirklich, es ist ein Traum.
Aber nicht, dass du dann irgendwann mal einen Unfall baust und dann findet dich niemand, weil du im Strand so verbuddelt bist. Und auch das Shirt, das du gerade trägst, ist ja auch beige und sowas.
Stimmt.
Das ist ja auch beim Skifahren.
Die Wand hinter mir ist auch beige.
Tragen.
Das ist alles hier. Alles
du bist
hier
allgemein
beige.
Komplett eigentlich gerade im Stealth-Modus. Ja, bin ich gespannt, wann kommt der denn an? Weil ich bin ja auch ein paar Wochen auf der Insel.
Der wird dann schon da sein. Zwei bis vier Werktage.
Wir müssen aber allgemein mal gucken, wie wir uns überhaupt treffen. Ich bin ja quasi am anderen Ende. Und eigentlich wollte ich mir einen schönen Mietwagen holen. Ich habe aber gemerkt, dass die Preise so astronomisch in die Höhe geschossen sind und vor all dem nur diese ganzen Minis und Fiat Pandas oder keine Ahnung, wie die alle heißen. Und ich, Onkel Birgi wollte ja schön hier einen BMW Cabrio haben.
Hol dir doch so ein Fiat 500 Cabrio.
Ah, nee, das ist das. Nee, ich brauche schon schön die hier so ein Coupé brauche ich da. Aber das findest du da nirgends. Außer bei Sixt und dann kostet es irgendwie 2000 Euro und das weiß man
auch nicht. Hier, Ford Mustang stehen hier immer wieder an den ganzen, an diesen, nicht diese Sixt, nicht die großen so, aber an diesen kleinen, die nicht am Flughafen, sondern so in Urlaubsorten sind. Wir sind da erst vor ein paar Tagen durchgefahren. Und da ist, da standen da immer mal wieder, ist mir so voll aufgefallen, sofort Mustang Cabrio als Mietwagen stand da. Da
bin ich auch zu geizig dann für. Das ist dann, das
da auch musst du auch mal Geld in die Hand nehmen. Ich sag dir, ansonsten gibst du das Geld für Taxi aus. Also das wird teurer mit Taxi, als wenn du einen Mietwagen holst. Ganz sicher.
Ja, nee, ich fahre dann Bus natürlich.
Bus?
Ja, als klar.
Ob du Bus fährst.
Natürlich. Oder
weiß ich dich nicht.
Roller bin ich auch tatsächlich. Roller ist mir von allen Fortbewegungsmitteln irgendwie, fühle ich mich am unsichersten drauf. Weil da denke ich mir immer, also ich habe bei GDA oft genug irgendwie voll draufgehalten und so einen Rollerfahrer oder so einen Motorradfahrer weggedongelt. Und die fliegen dann immer komplett über die halbe Map. Und das stimmt ja schon. Also fragiler kannst du ja nicht unterwegs sein. Deswegen bin ich da so
ja,
ein bisschen.
Ja, das stimmt. Aber es ist halt ein dieses Freiheitsgefühl. Ich bin aber
und du hast ja den Helm, der das Kind schützt.
Kein Motorradführerschein gemacht, weil es einfach, ich hätte bestimmt voll Spaß dran, aber ich weiß, es kann so schnell irgendwas passieren und dann ist halt direkt so richtig scheiße. Und ich will auch nicht mit so einem aufgerissenen Bein dann durchs Leben danach laufen oder ein Bein weniger gar nicht mehr laufen. Es ist einfach, ja, es ist schon hart unangenehm, aber es ist auch schon hart geil, wenn du einen Roller hast, mit dem du hier dann durch cruisen kannst. Und vor allem Elektro. Und dann habe ich immer gedacht, ja, aber so ein bisschen Retro fände ich halt eigentlich, so eine alte Vespa fände ich eigentlich geil, aber die gibt es natürlich nicht Elektro, außer ultra teuer als Einzelstücke umgerüstet. Aber jetzt habe ich so einen spanischen Hersteller, weil das eben in Spanien erlaubt ist, dass jeder einfach so einen Roller fahren kann. In Deutschland brauchst du ja diese Extra-Schulung und so weiter. Ist ja vor kurzem erleichtert worden, vor ein, zwei Jahren oder so. Jetzt geht es relativ einfach. Aber immer noch, du musst extra Prüfungen und sowas machen. Und deswegen sind in Deutschland, fahren eigentlich alle in der Stadt, die keinen extra Führerschein haben, nur einen 45er-Roller. Und in Spanien fährt jeder einen schnelleren Roller. Weil warum sollten sie 45 nur fahren? Was ja auch voll, selbst in der Stadt ist kacke, wenn du 45 fährst, weil der Verkehr schwimmt dann auf den 50er-Strecken ja auch eher so mit Richtung 60. Und das ist dann alles blöd. Hier in Spanien geht das und deswegen auch Elektrorollerhersteller. Gibt es mehrere große spanische Hersteller, die das machen. Weil das hier eben auch die große Nachfrage gibt. Und von genau so einem Hersteller habe ich mir den auch geholt. 3.800 Euro. Der fährt 100 km/h. Der sieht geil aus, so ein bisschen so Vintage-mäßig. Hat entnehmbare Akkus. Ist in den Testberichten, sagen alle Top-Preis-Leistung, kannst du dir holen. Und das, da dachte ich dann, komm, da schlage ich zu. Den hole ich mir. Dann bin ich mal gespannt, wie der wirklich jetzt in echt dann sein wird, qualitätsmäßig und so. Es gibt auch nur spanische Testberichte dazu. Ich so spanische YouTube-Videos habe ich mir angeguckt, spanische Reviews. Und Gott sei Dank gibt es ja diese automatischen, übersetzten hier Untertitel von YouTube. Und dann immer mucho gusto, das hier, da. Und dann habe ich so ein bisschen verstanden, was die gesagt haben. Und,
ja, vielleicht wirst du ja noch Roller-Influencer. Kannst du das erste deutsche Review machen? Die hätten das Ding eigentlich auch kostenlos für die Tür zimmern können. Dass du überhaupt noch irgendwas bezahlen musst, macht mich gerade rasend.
Klar, ich kaufe fast alles selbst, was ich irgendwie benutze. Aber das ist für mich, ich glaube, ich werde auf jeden Fall so ein Roller-Influencer-Video machen. Eins zumindest mit dem Roller, ja, weil das ist so lustig, diese Influencer, diese Roller-Test-Videos. Es gibt extra Kanäle nur für Roller, die testen nur Roller. Und dann immer mit ihren Kameras, wie sie so am Helm, wie sie dann fahren, und dann reden sie so darüber, wie er sich anfühlt und machen so ein bisschen Schlenker. Und dann stellen sie ihn irgendwo hin und machen sie immer so Touren über Landstraße und so. Und so eine schöne Tour fahren wir heute mit dem Roller. Ich habe noch nie jemanden gesehen in echt, der eine Roller-Tour macht. Weißt du, eine Motorrad-Tour. Aber ein Roller ist für mich eher, um von A nach B zu kommen. Aber die sind immer richtig motiviert und fahren wirklich so schöne Landstraßentouren zu ihren Ausflugslokalen und essen und trinken da dann was und dann machen sie dabei halt so ein bisschen ihr Review und sagen, ja, Federungskomfort ist okay und der Blinkerschalter ist ein bisschen klapperig, aber insgesamt Preis-Leistung top.
Stark. So.
Vielleicht mache ich auch mal so einen Podcast auf dem Roller.
Ja. Weißt
du, mit Mikro im Helm drin.
Ich habe gerade so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass du vielleicht sowieso grundsätzlich dadurch einfach, vielleicht ja wirklich diesen, stell dir vor, in einem Jahr sprechen wir und du erzählst, weißt du noch, als ich dir vor einem Jahr von meinem Roller-Video erzählt habe und jetzt bin ich der international erfolgreichste Roller-Influencer. wer weiß, also jeder hat seine Nische und mein Gott, was haben die Leute für Bedürfnisse manchmal? Also
ich frage mich, wie der hier ankommt, weil der wird ja irgendwie mit der Post geliefert. Ist das so ein großes Paket,
wo man selber noch irgendwas
anschrauben?
Nee, das ist wie diese Magazine früher, wo irgendwie bau die Titanic und dann hast du das erste Magazin, kostet 4,99 Mark oder 4,99 €. Und dann baust du so die ersten 10 Magazine, dann hast du so den Rumpf der Titanic fertig und dann kostet jedes weitere Magazin 49,99 € und du bist schon so tief drin, dass du jetzt natürlich den Bums auch zahlen musst, weil wir jetzt die Titanic jetzt zu Ende bauen. Und so wird es vielleicht ja auch sein. Vielleicht hast du das ein bisschen falsch verstanden und du musst den Roller selber zusammenbauen.
Oh Gott, mal gucken, ja. wie das wird. Ich hoffe auch, dass dann da wirklich alles schon dabei ist, wenn ich den bekomme und nicht dann irgendwie noch was fehlt. Ich habe auch schon da steht auch dabei, Versicherung für ein Jahr schon dabei. Also ich hoffe, dass das direkt mit zum Kennzeichen kommt, dass man direkt wirklich einfach sich raufsetzen. Also wenn er ankommt, okay, ich schraube noch irgendwas ran, wenn noch irgendwas rangemacht werden muss, aber dass dann wirklich am selben Tag mir den Helm aufziehen kann, den habe ich auch schon bestellt, der sollte sogar vorher ankommen, und das dann direkt einfach in den Sonnenuntergang rollern kann. Das wäre mein Traum.
Ich freue mich auf die Insta-Story. Ich bin gespannt, was du zu berichten hast.
Ja, aber dann nehme ich, wenn du zu Besuch bist, dann nehme ich dich mit.
Ja, weiß ich nicht. Ich fühle mich ein bisschen unsicher drauf.
Traust dich nicht, bei mir auf dem Roller mitzufahren?
Nee, irgendwie nicht.
Boah.
Nicht auf dem Roller, der 100 km/h fährt. Da bin ich ein bisschen...
Mit dir zusammen fahren wir nicht mehr 100. Das schafft er da auch nicht mehr, glaube ich.
Das schafft er auch nicht mehr, ne? Ja.
Dann fahren wir vielleicht nur 80 oder sowas.
Ha. Ja, gut. Ja,
weiß ich nicht. Mein Roller und ich. Vielleicht kann ich dir nächste Woche schon berichten.
Mein Roller und ich. Das ist eine ganz schöne Videoreihe. Mein Roller und ich. Felix von der Laden entdeckt die 125er. So, wir machen mal eine ganz kurze Pause, denn wir haben vor der Folge einen fantastischen Aufruf gemacht über Instagram, wo ihr uns gerne folgen dürft. Und allen voran natürlich auch unser gemütlich nachsitzen Instagram-Account. Und wir haben euch gefragt, was ihr für die kleinen Lebensproblemchen habt. Wie zum Beispiel, soll ich mit meiner besten Freundin ausziehen und die Weltreise antreten? Oder ich bin verliebt, liebe die Frau, die ich vor 2 Wochen auf einer Party kennengelernt habe. Über alles soll ich die Schule schmeißen, um mit ihr zusammenziehen. Oder mein Nachbar stört mich, schreit die ganze Zeit rum beim Zocken, soll ich die Polizei rufen, so welche Sachen. Jetzt nicht die großen Problemchen, aber die Probleme, die zwei völlig abgewichste 30-Jährige problemlos lösen können, um euer Leben nachhaltig zu zerstören und zu gefährden. Und machen ein kurzes Päuschen und dann hören wir uns gleich wieder mit Fall Nummer 1.
Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich den Namen vorlesen soll. Ich würde mal sagen, für die Zukunft, wenn ihr auch hier mal mit rein wollt, schreibt immer dazu, ob wir den Namen nennen dürfen oder lieber nicht. Wir fangen jetzt mal an mit der Nachricht von Benjamin. Benjamin hat uns geschrieben Folgendes.
Hallo Benjamin erstmal.
Hallo Benjamin. Ich war mit Freunden ein paar Tage an der Nordsee in einem Tiny House. Nach unserer Abreise kam die Vermieterin des Airbnbs und hatte einen Kaffeefleck in der Matratze entdeckt. In Klammern, von dem ich nichts wusste, da ich in einem anderen Bett geschlafen habe, Klammer zu. Und sie verlangt 200 € Schadensersatz. Die Situation ist so. Der Freund, der es war, hat es zugegeben. Aber jetzt sollen alle bezahlen und ich weigere mich, da ich es nicht selbst war. Bin ich jetzt das Arschloch deswegen?
Also erstmal finde ich es nice, dass niemand zugeben will, dass er ins Bett geschissen hat.
Dass es ein Kaffeefleck war.
Ein Kaffeefleck war.
Daran habe ich gar nicht gedacht, aber stimmt. Wer trinkt denn im Bett Kaffee? Also ist auch eher so, man trinkt den Kaffee, nachdem er ausgeschaltet ist. Außerdem hat natürlich eine sehr, sehr nette Freundin, die einen den Kaffee ans Bett bringt. Oder andersherum. Ein sehr netter Freund, ich zum Beispiel in dem Fall, der erst Kaffee... Aber bei so einer, also wenn das so eine... Wenn die hier zusammen da waren, es hört sich ja also an, als ob da mehrere Freunde waren, ne? Also nicht nur die beiden, sondern noch jemand und so eine Jungstruppe vielleicht war das. Und also wer bringt sich da gegenseitig einen Kaffee ans Bett? Oder war das bei dir?
Nee, so als war Tarnung.
War das bei dir damals im Center Park so?
Nee, aber ich hab, glaube ich, die Story mal erzählt, ne? Dass ich ja einen Kumpel hatte, der bei mir ins Bett gepisst hat und dann auch meinte am nächsten Morgen, oh, er hätte Fanta verschüttet. Also es gibt ja schon so dieses.
Hat er das ernsthaft gesagt? Fanta.
Ja. Hab ich die Story mal erzählt?
Sag mal, dann können wir vielleicht da auch schließen, wie man damit umgeht.
Also, wie gesagt, erstmal natürlich furchtbar überhaupt, wenn man, da waren wir da 16 oder so ungefähr, wenn man natürlich noch, aus welchen Gründen auch immer, noch ins Bett macht. So, da will ich auch überhaupt gar nichts zu sagen. Wird irgendwelche Gründe haben und sowas. Darum geht's nicht. Es geht nur darum, wie man dann den Umgang damit hat und das ich mir im Nachgang vielleicht erwartet hätte, dann schlafe ich auch nicht auswärts, wenn ich dieses Problem habe. Und mein Kumpel damals hat eben dann bei mir gepennt und wollte hat sich einen Schlafsack mitgebracht. Und meinte
aus
dann.
Aus gutem Grund vielleicht
schon. Aus gutem Grund, genau. Ich hatte halt, mein Zimmer hatte ich nur ein Bett eben, ein großes Futonbett aber. Und dann meinte er irgendwann, kurz vorm Pennen gehen, der Schlafsack, das ist der, in den mein Hund reingemacht hat. Und ich so, okay, ja gut, dann penn doch da nicht drin, dann penn halt mit im Bett, ist ja groß genug. Ja, okay, alles klar. So, und dann am nächsten Morgen, kurz vor der Schule, aufgewacht, ist halt alles nass, so weißt du, auf seiner Hälfte. Und ich denke mir, was ist denn jetzt los? Und dann hat er das eben gesagt, mit dem, ja, ich habe ein Glas Fanta verschüttet. Ich so, okay, alles klar. Dann meinte er, ich habe Bauchschmerzen, ich gehe jetzt mal nach Hause irgendwie. Ich so, okay, alles klar. So, am selben Tag haben wir uns wieder verabredet und er war wieder
abends. Hast du es nicht gerochen? Also das riechst du
nein,
doch.
Nein, 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 es hat wirklich nichts gerochen. So, ich habe, wie gesagt, wir waren auch spät dran, ich bin direkt straight in die Schule und ich weiß nur, dass ich dann halt die Matratze umgedreht habe. Und ich muss auch dazu sagen, weißt du, das war eh in einer Lebensphase, in der ich, also wir hatten halt auch nicht besonders viel Geld und es war jetzt auch nicht möglich, dass ich mir irgendwie eine neue Matratze oder sowas holen würde, so weißt du. Und deswegen blieb halt nichts anderes übrig, als diese Matratze umzudrehen. Nase zu und durch. Und da irgendwie notdürftig alles irgendwie mit Reinigern und sowas und Fibres, alles zugekleistet, eine Matratze eben umgedreht. So, dann kommt er abends wieder vorbei und wir gehen wieder pennen. Und ich wache am nächsten Morgen auf und es ist wieder alles nass.
Nein, nein.
Und doch, und dann hat er eben gesagt, ich gehe wieder nach Hause so. Und dann bin ich in der Schule und rede mit einem Kollegen. Und ich erzähle das diesem Kollegen und der Kollege sagt, ey, pass auf, Tim, der hat letzte Woche bei mir gepennt, da ist genau dasselbe passiert. Und
nein.
Und bis heute, ich habe es gerade gesagt, so, ich habe super lange während meiner Zeit, Kindheit, also Jugendzeit, auch kein Bett richtig gehabt, so, weißt du, keine richtige Matratze. Das war so damals die erste Matratze, die ich irgendwie so hatte. Und ich
hast du da vorgeschlafen auf Blättern?
Nein, aber es war immer auf so eine Schaumstoffmatratze und sowas. Also es war immer so ein bisschen, und es war immer nie so eine eigene Matratze, sondern immer irgendwie dann die alte Matratze von meinem Bruder und keine Ahnung. Weil wie gesagt, wir hatten wirklich nicht viel Geld. Und ich habe bis heute, frage ich mich, warum er das gemacht hat, weißt du? Also auch so dieses zweite Mal noch daran.
Das heißt, und bei dem Kumpel
und
vorher,
bei dem Kumpel
ich wollte gerade
sagen,
weißt du, wenn er vielleicht, er wollte gar nicht bei dir schlafen, aber irgendwie hat sich so ergeben und er konnte nicht mehr zurück nach Hause und so, okay.
Yeah.
Aber bewusst mehrfach bei dir zu schlafen und bei deinem Kumpel ja auch das gleiche.
Yeah.
Das geht nicht in meinen Kopf rein. Also was?
Also das habe ich
ist
auch
so
nicht.
Ein bisschen sein Fetisch, so nachts heimlich zu pinkeln.
Nee, er wird sich vermutlich auch wahnsinnig geschämt haben und so. Und ich will auch nicht wissen, was das so, wie furchtbar der Druck ist. Und man will ja auch irgendwie dann.
Der Druck hat dann abgelassen nach dem Kauf.
Ja. Aber keine Ahnung, wie gesagt, ich habe auch nicht verstanden, wenn ich weiß, ich habe das noch nicht unter Kontrolle, warum ich das irgendwie mache. Und dann, wie gesagt, das Furchtbare war ja auch, wo willst du die Matratze jetzt hindrehen, weißt du? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich 16, 17, ja. Vielleicht, oder ja, doch so, wir waren so 15, 16 müsste das gewesen sein, 2004, ja. Und dann, ich weiß nicht, wie lange ich noch auf dieser Matratze auch dann irgendwie pennen musste, weißt du? Also das ist, und das rührt übrigens dazu, dass ich seit ich irgendwie dann meine eigene Wohnung hatte und mein eigenes Bett mir gekauft habe und sowas, dass ich niemals Leute bei mir ins Bett lasse. Keine fremden Leute, mit die ich nicht auch wirklich gemeinsam...
Aha, ab wann sind die Leute nicht mehr so fremd, dass sie mit in dein Bett können, Bergi? Also ich frage jetzt mal aus, sage ich mal, weiblicher Perspektive und man lernt dich so nett im Odonien kennen. Wie, ab wann ist man nicht mehr fremd?
Ab genau diesem Moment, den du gerade genannt hast. Also sobald man sich auf zwischenmenschlicher Ebene versteht und man noch eine Übernachtungsmöglichkeit in Köln braucht.
Oder klopfst dann immer einmal vorher noch ab, also sagst dann hier, du,
genau.
Erfahrung meiner Vergangenheit, hast du ein bisschen Probleme mit Inkontinenz?
Genau. Erstmal wird komplett die ganze Fanta dann in meiner Wohnung entsorgt. aber genau. Aber ich meine zum Beispiel sowas wie, wenn man Freunde zu Besuch hat oder so. Oder selbst wenn mein Bruder hier ist und irgendwie sagt, ich muss mich nochmal irgendwie hinlegen. Nee, dann kann er sich oben aufs Sofa hinlegen. So, ich lasse niemanden in mein Bett. Und ich weiß noch, wie es damals war, als in meiner ersten eigenen Wohnung, Einzimmer-Apartment, Simons Unge zu Besuch war. Und es war eben ein Zimmer-Apartment. Man hat zwar ein Sofa, aber jeder, der in seiner ersten eigenen Butze wohnt, weiß, die Leute schmeißen sich dann auf das Bett und chillen sich da irgendwie hin. Und Simon mit seinen langen Haaren, wo er mir 2 Tage vorher noch irgendwie im Teamspeak erzählt hat, dass er die Haare halt auch lange Zeit immer nicht wäscht, schmeißt sich da irgendwie auf das Bett und wuselt da irgendwie wie ein Wahnsinniger rum. Und ich weiß noch, wie ich da wirklich so saß und dachte, da bin ich wahnsinnig. Mich war das so wahnsinnig, was du gerade tust. Und war aber natürlich alles nur halb so wild. Aber das hat genau dann dieses getriggert irgendwie, dass ich dir die ganze Zeit immer dachte, oh nee, nicht, dass er mir gleich ins Bett macht.
Dass er gleich eine Fanta verschüttet, ne?
Ja. Ja, ich dachte, ich hätte das schon mal erzählt, aber das ist wirklich, also das finde ich nach wie vor ganz, ganz furchtbare Erinnerungen für mich, aber wie gesagt, natürlich auch empathisch, wie ich bin, auch für ihn mit Sicherheit, ja.
Aber gut, er ist einfach abgehauen, ist einfach gegangen. Wenn wir jetzt wieder zurück zum Thema kommen, zurück zu Benjamin und seiner Airbnb Tiny House Story. Also erstmal, ich hoffe, dass sie eine gute Zeit da an der Nordsee hatten, aber auch wenn es ein Tiny House ist, ja auch echt klein, ne?
Also erstmal ist es ja...
Da gibt es ja eigentlich dann nicht mehrere Räume normalerweise. Nee,
ist das so? Was ist ein Tiny House?
Tiny House eigentlich wie so, also ich weiß nicht, wie die genaue Definition ist, aber eigentlich kannst du dir vorstellen, wie ein Wohnmobil vielleicht, so ein bisschen größer, manchmal ist auch so ein bisschen, es ist so auf jeden Fall so groß, dass man es eigentlich noch schleppen kann auf einem Anhänger. Und manchmal ist aber auch so 2 Etagen, aber die 2. Etage ist nur so fürs Bett oder so, weißt du, also ein bisschen höhere Decke, dass du auch was hinmachen kannst, aber eigentlich ein Tiny House ist alles drin, was du brauchst, inklusive Küche und Bad, Schlafen, irgendwie eine Sitzgelegenheit, aber eben auf ganz klein und es ist eigentlich so als Bewegung, so man braucht nicht viel fürs Leben, sondern das klein bisschen reicht und man kann es in die Natur stellen und eigentlich, glaube ich, kommt es auch ursprünglich daher, dass man es auch mobil bewegen konnte irgendwo hin und mal da stehen kann, mal da und ja, da drin eigentlich wie so ein Tiny Apartment, so schön, sehr platzsparend und cool gemacht, eingerichtet. Gibt sehr viele coole Videos auf YouTube zu. Und eben, vielleicht für manche auch im Urlaub einfach eine nice Sache, kostet nicht viel und ist ganz süß. Aber wenn du da dann schläfst du halt so in 2-3 Metern, auf jeden Fall in Hör- und Riechreichweite von deinen Freunden. Ich weiß nicht, ich glaube, es war vielleicht sogar wirklich Kaffee. Weil im Tiny House macht doch Sinn, da ist die Kaffeemaschine wahrscheinlich direkt neben dem Bett. Dann kannst du da, setzt du dich da hin, willst Kaffee trinken, verschüttet ein bisschen was. Ja, und jetzt ist da dieser Fleck drin.
Ja, also ist natürlich klassisch erstmal die Frage der Beweispflicht. Man wird da natürlich vermutlich irgendwas unterschrieben haben, aber es ist ja wie bei einer Autovermietung und sowas. Es lohnt sich immer eigentlich vorher alles irgendwie einmal zu fotografieren. Hat man natürlich nie Bock drauf, aber es könnte natürlich auch sein, dass der Fleck ja schon vorher existierte. Ich weiß nicht, ob Benjamin das zum Beispiel komplett ausschließen kann.
Er hat zugegeben. Er hat doch geschrieben, dass der Freund, der es war, hat es zugegeben.
Ja.
Aber jetzt sollen alle bezahlen. Den Punkt verstehe ich nicht. Welcher Freund sagt denn, okay, ich war's, aber sorry, die 200 Euro müssen wir uns wirklich teilen. Das ist uncool.
Ja.
Das ist uncool. Also Benjamin, du kannst ihm diesen Podcast hier schicken und sagen, hier, es war jetzt hier wirklich auf höchster richterlicher Ebene, wurde beschlossen, das ist nicht korrekt. Der es verursacht hat, wenn er es auch zugegeben hat, dann muss er die 200 Euro selbst zahlen.
Also weißt du, das ist ja wieder diese Grundlagen der Menschlichkeit. Wenn der Kumpel das vielleicht anders formuliert hätte und gesagt hätte, ja, ich war's, es tut mir mega leid, ich kann mir das aber nicht so richtig leisten, können wir das eventuell irgendwie gemeinsam wuppen? Da bin ich mir sicher, so wie ich Benjamin gerade einschätze, er hat irgendwie hier auch rechtschreiblich und sowas, Rechtschreibung hat er alles beachtet, der hat sich ordentlich ausgedrückt und sowas, ein anständiger Typ, der hätte 100% gesagt, pass auf, weißt du was, ich tue meinen Teil dazu bei. Aber mit so einer Selbstverständlichkeit, so einer Kackendreistigkeit zu sagen, ja, wir machen jetzt hier schön alle durch die Anzahl der Personen, da ganz im Ernst Freundschaft kündigen und weg damit!
Ja, aber ich meine, es muss ja nicht direkt die Freundschaft kündigen sein. Weißt du, es sind ja auch alle jung, das ist genauso wie wenn man eine Fanta verschüttet, so. Man hat vielleicht noch nicht alles unter Kontrolle. Aber daraus muss man auf jeden Fall lernen und darf man sich dann nicht irgendwie in eine Richtung mobben lassen, dass man dann irgendwie doch sagt, ja gut, dann zahle ich halt doch selbst. Nein, also wirklich die 200 Euro müssen irgendwie anders gedeckt werden, würde ich sagen. So, aber ich würde sagen, das haben wir gut beantwortet, ne?
Ja, ich möchte nur mal kurz sagen, dass ich wirklich das Konfliktpotenzial aber erkenne, weil mich das auch rasend machen würde. Grundsätzlich so diese Finanzfragen, da habe ich immer eigentlich ein sehr, sehr genaues Bild. Ich finde es auch furchtbar, wenn das immer alles so ausklamüstert wird, weißt du? Ich finde das immer, zum Beispiel bei uns beiden finde ich das immer ganz cool gelöst. Der eine zahlt, dann zahlt der Nächste. Der eine zahlt, dann zahlt der Nächste. Es ist nicht so, dass irgendwie immer genau geguckt wird, wann, wie, was gezahlt wurde. Jeder freut sich, wenn er dem anderen irgendwie einladen kann, weil es einfach, das ist so dieses Arrangement. Und ich finde einiges furchtbar, aber ich finde ganz, ganz furchtbar, finde ich Geiz. Geiz finde ich wirklich, weil Geiz auch immer, ist ja nicht nur der finanzielle Aspekt, sondern ich glaube, Geiz hat dann auch immer sowas Menschliches. Ich glaube, das ist auch einfach, ich glaube, die haben auch Probleme, ist auch ein emotionaler Geiz dann oft mit verbunden, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich so die Erfahrung gemacht. Und ich finde, sobald ich auf Menschen treffe, die so, wo ich sofort merke, die sind geizig, geht bei mir sofort irgendwie, die lasse ich nicht in mein Bett.
da ist dann vorbei. Ja, ich finde es auch, man macht sich selbst halt auch kaputt. Wenn man geizig ist, hat man selbst auch immer diesen negativen Gedanken, ich kann jetzt nicht so viel Geld ausgeben, ich will jetzt nicht das Geld ausgeben, oh nein, dann zahle irgendwie ich zahle hier zu viel oder so. Nicht geizig zu sein, muss man sich auch leisten können, auf der anderen Seite muss man sagen, manche Menschen haben halt einfach vielleicht in ihrer momentanen Lebenssituation nicht so viel Geld und müssen sozusagen geizig sein. Das darf man dann nicht verwechseln, ob das gerade gerechtfertigt ist.
Aber was schlimm
ist, und das, was du ja auch meinst, ist, genau, das ist der Unterschied zwischen sparsam und geizig. Geizig ist, wenn man es eigentlich zahlen könnte, ist aber bewusst nicht tut und auf eine negative Art und Weise. Wir machen weiter mit jemandem, dessen Name aber nicht vorgelesen werden soll. Der hat das schon hier direkt von Anfang an richtig geschrieben. Ja? Also werden wir ihn auch nicht vorlesen. Von anonym kommt das. Aber er hat geschrieben, also männlich, das kann man glaube ich sagen. Er hat geschrieben, gerne folge ich der Aufforderung, eine Frage für den Podcast zu stellen. Wo seht ihr eure Life-Goals und habt ihr diese für euch schon erreicht? Beispielsweise, ich bin 25 und will mit 30 im Eigentum leben, eine funktionierende Beziehung führen, sowie mein Unternehmen mit momentan 30 Personen wachsen lassen und gegebenenfalls in den nächsten 10 Jahren einen weiteren Standort öffnen. Das Thema ist das folgende. Kennt ihr diese Momente, wenn ihr denkt, wie soll ich das alles schaffen und wie geht ihr damit um? Also es sind viele Fragen auf einmal, muss ich eigentlich sagen. Ne? Erstmal, wo seht ihr eure Life-Goals und habt ihr diese erreicht? Er, so als 25-Jähriger, hat auf jeden Fall für die nächsten 5 Jahre viel sich vorgenommen. Aber wenn er schon so ein Unternehmen mit so vielen Mitarbeitern hat, hat er auch schon mal einiges erreicht eigentlich. Ne?
Er klingt so ein bisschen wie, ich habe mich gewundert, dass er seinen Namen nicht genannt werden möchte. Man hätte es auch irgendwie so ein Werbeversuch von Andreas Baulig sein können. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der irgendwie, den siehst du immer nur in Facebook- und Instagram-Werbung. Auch so ein junger Typ irgendwie, der dann immer mir erzählt, wie ich mein Unternehmen skalieren sollte. Okay, ist Kotzen bei sowas. Bin ich komplett der falsche Ansprechpartner, weil ich habe für mich Zeit meines Lebens, seit dem Fanta-Incident, habe ich für mich die Entscheidung getroffen, ich lasse mich einfach nur treiben. Das Leben ist unplanbar. Du kannst noch so sehr irgendwie dich darüber freuen, endlich eine Matratze zu haben. Am nächsten Morgen kann dir jemand ins Bett gepisst haben.
Kann der Fanta drin sein.
Das hat in mir eigentlich wirklich fast schon was Zen-artiges dem Buddhismus zugewandt ausgelöst. Deswegen.
Hast du dir nie überlegt, irgendwie, es muss ja auch nichts komplett Konkretes sein, aber irgendwie, dass du vielleicht als 20-Jähriger gedacht hast, boah, irgendwann stelle ich mir mein Leben, wenn ich über 30 bin, stelle ich mir so und so vor. Hast du nie gedacht, sondern einfach so, ey, scheiß drauf, egal was kommt.
Nee, ich hab schon diesen Vergleich, dass ich manchmal schon gucke irgendwie, was verdient ein 30-Jähriger, dass ich gucke oder was andere 30 oder gleichaltrige Leute in ihrem Leben schon geschafft haben. Aber das ist ja auch kompletter Quatsch, weil diese ganze Vergleicherei, die macht dich ja, kann dich ja nur krank machen, weil das ja auch einfach nicht vergleichbar sein kann. Also jeder ist ja individuell und jeder hat ja auch unterschiedliche Sachen, die einen glücklich machen.
Genau. Hast du irgendwelche Sachen, auf die du hinarbeitest? Die müssen ja nicht vergleichend sein, sondern die können ja auch sein, für mich selbst möchte ich, dass ich irgendwie in dem Alter irgendwie das und das mache. Oder es kann auch so sein, ich möchte vielleicht mal mit meinem eigenen Sohn irgendwann in den Centerpark fahren.
Ja, so natürlich, klar. Ja, aber ich weiß nicht, ob es jetzt ein Lebensziel ist. Es wäre cool. Ja,
das ist nicht so ein crazy Milestone, aber irgendwie ich möchte in der Situation im Leben sein, wo ich zum Beispiel dann happy entscheiden kann, wir fahren jetzt hier zusammen und machen Urlaub im Centerpark. Und das irgendwie, also ich finde, es müssen ja nicht immer große, crazy Ziele wie irgendwas Materielles sein oder irgendwie was, sondern auch so kleinere Sachen, aber wo man dann auch vielleicht eine eigene Kindheitserinnerung selber hat. Und sagt, das möchte ich irgendwann mal vielleicht mal meinem Kind ermöglichen oder so.
Ja klar, aber wie du gerade schon gesagt hast, es ist kein crazy life goal. Also dafür habe ich, glaube ich, zu viele vermeintliche life goals, die ich immer so in meiner Jugend hatte. Ich hätte gern das und das und das. Die habe ich eigentlich alle größtenteils, weil es auch keine super krassen Träume waren, erreicht, weißt du? Also und das hat mir dann eher gezeigt, dass sich halt nichts geändert hat. Es ist nicht so, dass sich plötzlich eingestellt hat, krass, ich bin glücklicher oder ich bin zufriedener oder ich habe keine Sorgen mehr. Und ich glaube, desto schneller man das irgendwie für sich selber so begreift, oder zumindest ich habe es für mich begriffen, dass ein Erreichen der Ziele nie die Befriedigung bringt, die ich mir erhoffe, sondern eher dann wieder erfordert, dass es halt wieder ein neues Ziel gibt irgendwie. Und das hat mich immer so ein bisschen kirre gemacht. So dieses, Ziel, Ziel, Ziel. Ich bin nicht so der Typ, der so diese Leiter abhasselt irgendwie, weißt du? Und deswegen mag ich es sehr, mich einfach nur treiben zu lassen. Mich jetzt zu treiben, nicht zu wissen, was morgen passiert. Ich bin optimistisch genug und glaube auch, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, so an Karma, dass wenn ich mich irgendwie anständig verhalte und irgendwie auf die richtigen Dinge irgendwie reagiere, dass sich dann irgendwo wieder eine Tür öffnet. All das, wo ich heute bin, habe ich nicht forciert, sondern es ist alles irgendwie, weil kam auf mich zu und ich habe einfach nur entschieden dann in dem Moment, ja okay, das mache ich so. Aber ich habe nie wirklich
Aber das ist ja Survival Bias.
Was?
Also das ist Survival Bias. Also das ist, wenn du, du denkst, dass das funktioniert hat und alles richtig war, was du gemacht hast, weil du bist ja bis hierhin an diesen guten Ort gekommen.
Ja.
Aber das ist ja, ist es jetzt deswegen so passiert oder ist es Zufall, dass es so passiert ist? Und es geht sozusagen, das ist wie Survivor Bias ist so zum Beispiel bei Fußball, Profifußball, die sagen, oder Musikern, die dann sagen, hey, du musst nur an deine Träume glauben und dann wirst du es schaffen. Weil sie selbst haben an ihre Träume geglaubt und jetzt sind sie Superstars und verdienen Millionen und sind super happy in ihrem Leben vielleicht. Aber ganz, ganz viele Leute haben genau das Gleiche gemacht, haben an ihre Träume geglaubt und sind nie irgendwas geworden, haben nie irgendwas erreicht und mussten dann irgendwann mit 30, 40 sagen, okay, jetzt habe ich hier die ganze Zeit für den Hungerlohn meine Musik irgendwie gemacht und nebenbei irgendwie gekellnert, um über die Runden zu kommen. Und jetzt bin ich irgendwie im Leben falsch abgebogen und bin jetzt irgendwie am Dead End und habe keine richtige Ausbildung und das mit der Musik klappt nicht mehr. Die haben auch an ihre Träume geglaubt, aber sie haben halt fälschlicherweise an ihre Träume geglaubt. Das ist Survivor Bias. Oder heißt es Survivorship Bias? Wie heißt es? Survivor Bias.
Ja, also, wie gesagt,
Survivorship Bias. Das ist sozusagen, dass du überlebt hast.
Also ich verlasse mich jetzt auch nicht auf Glück. So, also das ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie daran glaube, ja. Also ich bin mir schon bewusst, dass ich natürlich auch viel gemacht habe. So ist es jetzt ja auch nicht. Also ich habe ja nicht nur Glück gehabt, sondern war ja schon auch notwendig damals, 2013, mit 17 Google-Accounts irgendwie unter Felix, unter Simons Video zu schreiben, schau dir mal Herr Bergmann an für den Kanal des Monats. Also da habe ich schon investiert auch, dem Glück nachgeholfen. Aber nee, um die Frage zu beantworten, ich habe einfach nicht so krasse Lebensziele. Also es ist auch so, manchmal denke ich mir schon, ach, irgendwann hätte ich irgendwo mal gern ein kleines Häuschen.
Mallorca.
Ja, aber das ist auch noch nicht so, dass ich jetzt sage, das brauche ich jetzt sofort. Ich bin eigentlich wirklich happy, so wie es ist.
Ich glaube, wichtig, dass man glücklich auch mit seiner jetzigen Situation ist, egal wie sie ist, weil es bringt auch nichts, wenn man super unglücklich durchs Leben geht. Na klar, wenn man perfekt 100% zufrieden ist, dann hat man auch keinen Antrieb mehr, um irgendwas zu ändern. Das ist vielleicht auch bei mir zum Beispiel jetzt gerade so ein Thema, dass ich gerade sehr happy bin hier mit den, sag ich mal, äußeren Umständen, die ich mir erschaffen habe. Und dass dann so ein bisschen vielleicht der Drive fehlt, was Großes, Neues an Projekten anzugehen, wie ich es vielleicht noch vor 5 Jahren noch mehr oder vor 10 Jahren noch viel mehr hatte, als alles angefangen hat und alles man aufgebaut hat und gewachsen ist und so. Da muss man vielleicht dann manchmal schon aufpassen, dass man das weiterhin hat. Aber ich glaube, gerade deswegen sind Ziele auch wichtig, aber nicht als das Einzige im Leben. Und man darf eben nicht erwarten, dass diese Ziele einen glücklich machen, sondern der Weg zum Ziel, der muss einen glücklich machen. Also man muss einen, ich glaube schon, dass man diesen Sinn im Leben, dass der wichtig für einen ist und das können verschiedenste Sachen, das müssen nicht nur materielle Sachen sein, aber diesen Sinn im Leben, dass man den für sich findet und dafür arbeitet und dafür oder einfach einen Antrieb hat, zu leben im Endeffekt, weißt du? Das ist, glaube ich, so, dass du einen Sinn hast für dich, warum du das gerade machst, was du machst. Und dafür können Ziele sinnvoll sein. Also ist für jeden Mensch unterschiedlich, ne? Für dich macht es vielleicht nicht so Sinn, ein Ziel zu haben, aber für andere Leute ist cool, dass sie irgendwie sagen, mit 30, ne? wie er jetzt geschrieben hat, mit 30 will er im Eigentum leben und eine funktionierende Beziehung führen. Das sind ja auch irgendwie Ziele, die cool sind, das heißt ja aber auch nicht, dass wenn er es vielleicht mit 30 nicht geschafft hat, dass er todunglücklich sein soll. Das ist vielleicht auch wichtig zu sagen. Man sollte es dann nicht irgendwie mit 29,5, sollte er es nicht irgendwie auf Tinder einfach jeden rüberswipen und hoffen, dass das irgendjemand dann dabei ist. Der oder die passt, sondern das sollte sollte einfach so ein allgemeiner Antrieb sein, glaube ich, wie man sein Leben vielleicht lebt und so als eine Ansporn sein, den man sich aufbaut.
Ja. Ja, und wie gesagt, ich will überhaupt nicht in Frage stellen, dass Ziele zu haben, was total Wichtiges und Tolles ist. Und natürlich habe ich auch vereinzelt Ziele. Ich glaube, was mir nur am wichtigsten ist, ist, ich glaube, ich finde es wichtig, diese Ziele auch regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen. Das finde ich eigentlich immer noch viel spannender als das Erreichen der Ziele, weil man manchmal, wenn man sich so festsetzt auf, ich will das und das geschafft haben und das ist irgendwie in 5 Jahren Entfernung. Ich glaube, dass es dann auch nach spätestens 2 Jahren Sinn macht, nochmal kurz zu prüfen, will ich das eigentlich noch überhaupt? Ja. Weil sonst verliert man, glaube ich, auch eine ganze Menge Zeit irgendwie. Und ich bin immer eher ein Freund davon, die Dinge so schnell wie möglich auf den Prüfstand zu stellen, als da super lange hinterher, also genauso wie, keine Ahnung, oft genug auch in den Streams oder sowas gehabt, Leute, die irgendwie dann, keine Ahnung, gerade im Studium sitzen und totunglücklich sind. Wo ich auch immer sofort sage, raus aus dem Studium. Egal wie viele Semester du, also klar, wenn du jetzt nur noch ein Semester hast oder keine Ahnung, von Abschlussprüfungen stehst, dann vielleicht nicht, genau wie bei einer Ausbildung oder sowas. Aber wenn man unglücklich ist, gerade in jungen Jahren, dann stell es auf den Prüfstand, es macht mich nicht glücklich, raus da und schnell was Neues machen. Also ich habe doch lieber, teste ich irgendwie 10 Sachen, bis ich irgendwas das Richtige gefunden habe, als irgendwie 10 Jahre lang ein dasselbe zu machen und dann ja trotzdem irgendwann zu merken, das ist es nicht. Also du bist ja nie gefeilt davon. Und deswegen habe ich, glaube ich, ein Problem mit diesen Langzeitträumen irgendwie. So in 10 Jahren will ich das und das und das geschafft haben. Vielleicht so als großes Goal ist es okay, aber...
Sie sollten nicht zu konkret sein vielleicht.
Vielleicht,
weißt du,
dass
man nicht exakt das, sondern hey, in diese Richtung will ich gehen und es wäre schön, das und das zu haben und so richte ich mein Leben ein bisschen aus. Weißt du, ich richte mein Leben aus, ich stelle ein bisschen meine Weichen in meinem eigenen Leben so, dass ich große Chancen habe, diese Ziele zu erreichen. Und wenn dann doch, aber immer offen sein dafür, dass alles anders kommt vielleicht. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, weil das Leben ist nie wie geplant, es kommt immer irgendwas dazwischen und dass man das halt embracen kann und daraus dann auch was Schönes machen kann.
Ja, und vielleicht ist das Unternehmen ja auch mit 30 Mitarbeitern perfekt aufgestellt. Vielleicht muss man es ja gar nicht skalieren. Vielleicht läuft es ja beschissener, wenn es 60 sind. Nur des Skalierens wegen, nur des Größerwerden, alles größer, fetter, ist ja auch nicht immer gut. Vielleicht ist es genauso cozy und klein genau richtig dafür.
Ja, und ich meine, ist ja nicht mal klein. Also mit 30 Leuten,
das stimmt schon,
ist schon kein kleines Unternehmen. Aber ist auch, guck mal, und ist auch lustig, dass er gerne unseren Podcast hier hört. Und du eigentlich ihm sozusagen das Gegenteil erzählst von dem, was er selbst macht und das Gegenteil bist von dem, was er macht, auch was irgendwie Ziele angeht und so. Aber er hört trotzdem gerne deine Perspektive.
Ja, aber ich glaube, dass er aber vor allem gerne deine Perspektive hört, weil du bist ja
meine Perspektive ist auch, ich habe ja aufgehört. Bei mir ist nämlich auch so, ich dachte, als ich mit YouTube angefangen habe und alles lief und alles war toll, irgendwann war es okay, aber das ist ja nicht alles. Also man muss ja auch dann irgendwas Echtes haben und irgendwas nebenbei aufbauen, neue Standbeine und irgendwas, ja, ein echtes Business so, ne? Weil klar, ich habe dann auch schon dann irgendwann sehr gutes Geld mit YouTube verdient, aber es war trotzdem nur so, man albert halt im Internet ein bisschen herum und das kann doch nicht alles sein und man ist doch auch so, ja, als ob man so sein eigenes Potenzial verschenkt. Ne? Man war ja in der Schule und man war ja, zumindest angefangen zu studieren und ohne YouTube-Page das auch gut durchziehen können und dann sozusagen nichts daraus zu machen, das war auch so ein bisschen so ein Gedanke und dann habe ich ja mein Unternehmen gegründet und habe das ja auch zumindest auf so um die 10 Mitarbeiter, Vollzeitmitarbeiter hoch skaliert, um das Wort zu benutzen, hochskaliert. Und das wäre ja auch dann das Sinnvolle gewesen, das noch weiter zu skalieren und vielleicht dann ein ganz großes Unternehmen draus zu machen, was wirklich mal komplett auch ohne mich funktioniert oder ob man es mal irgendwann verkauft, was auch immer. Aber ich habe dann gemerkt, im Alltag, dass mir dieses Unternehmen und diese Unternehmensführung gar keinen Spaß macht, alles, was dazugehört, dass ich nicht der richtige Mensch dafür bin, ein Unternehmen zu führen. Also ich krieg's vielleicht hin, aber es macht mich nicht glücklich und es macht mich viel glücklicher, meine YouTube-Videos im kleineren Stil zu machen und mehr selbst zu machen und direkt alles zu machen. Aber was ich halt vorher dachte, warum ich es ja auch aufgebaut habe, war, hey, mein Ziel ist es jetzt, etwas aufzubauen. Etwas zu skalieren, also etwas Großes aufzubauen, was vielleicht irgendwann größer ist als ich selbst. Und diese Vorstellung war cool. Und ich dachte, oh, es ist voll cool, wenn ich ein Unternehmer bin oder ein Geschäftsführer bin. So, da sehe ich mich. Aber in echt war genau, es nicht so. Es echt war es falsch.
Dem Prüfstand hat es dann nicht standgehalten. Jetzt stell dir mal vor, du hättest nicht schon in diesen jungen Jahren diese Möglichkeit gehabt, sondern du hättest jetzt 10 Jahre lang darauf hingearbeitet. Und dann hast du das mit 40 erreicht und mit 40 merkst du, mit all den Entscheidungen, die du auf dem Weg getroffen hast, vielleicht hast du auch, keine Ahnung, du hast dann schon eine Familie gehabt, die hast du irgendwie vernachlässigt, jetzt einfach mal eine Blume gesprochen, aber dass du dann erst plötzlich diesen Schritt erreicht hast und dann merkst, das ist überhaupt nicht meins. Und dann stehst du mit 40 irgendwie plötzlich vor der Entscheidung, nochmal bei Null anzufangen. Ich meine, im Endeffekt, du hast ja genau das erreicht, was jetzt der Kollege hier gerade beschrieben hat. Du hast noch unter 30 dein eigenes Häuslein jetzt und eine gut funktionierende Beziehung. Und ich glaube, und dass
ich ab diesem Prüfstand, ich glaube, das Wichtigste ist der Prüfstand, ne? Dass man immer wieder sich selbst nachdenkt, was man wirklich möchte. Und das können auch halt so die kleinen Momente sein unter der Dusche, wo das Wasser auf einen raufprasselt und man mal kurz ein paar Minuten zu lange drin bleibt, weil man auf einmal irgendwelche Gedanken hat und darüber nachdenkt, warte mal, ist das gerade überhaupt richtig, was ich mache? Finde ich das gerade richtig gut? Und auch, was du gerade gesagt hast mit Familie, ich glaube, das kennen ganz, ganz viele, die irgendwie so voll im Job stehen, irgendwie da super aktiv ihre Karriere aufbauen, egal ob als Angestellte oder eigenes Unternehmen und dann in dieser Phase auch ihre eigene Familie aufbauen und die dann vernachlässigen. Ich glaube, das werden viele kennen oder kennen vielleicht von ihren Eltern auch. Das ist leider viel zu häufig und genau da ist es wahrscheinlich wichtig, viel zu reflektieren. Ist das gerade richtig, was ich mache oder sollte ich vielleicht die Prioritäten verschieben, zum Beispiel mehr Richtung Familie. Also ja, das immer wichtig. Und um seine Frage nochmal abschließend zu beantworten, die er am Ende ja gestellt hat, mit dem, kennt ihr diese Momente, wenn ihr denkt, wie soll ich das alles schaffen? Wie geht ihr damit um? Ich glaube, das kennt jeder. Das ist egal, ob das irgendwie crazy große Verantwortung im Job ist oder ob einfach die Wohnung komplett voller Fanta ist und man denkt, wo fange ich jetzt an mit dem Aufräumen? Ich glaube, das ist komplett menschlich, dass man diese Überforderung hat und da hilft nur die eine Sache, anfangen. Irgendwo im Kleinen anfangen.
Yes, das stimmt.
Und vielleicht langfristig Sachen reduzieren, die man machen muss, um da irgendwie dann ein bisschen weniger auf der Platte zu haben. Aber an sich, das hat jeder im Leben, egal was man macht, es wird immer Momente geben, wo man denkt, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen? Habe ich auch andauernd.
Ja, und vor allem, das ist ja wirklich, manchmal ärgert man sich ja, wie der Verstand funktioniert oder grundsätzlich das eigene Sein, weil ich auch noch immer noch manchmal in diese Situation gerate, wo ich etwas so lange aufschiebe, obwohl ich davor schon 1000 Mal die Situation hatte, wo ich mir gesagt habe, ach, ich hätte aber nur anfangen müssen, jetzt läuft's, so weißt du. Und trotzdem, bei der nächsten großen Sackkarrenladung, heißt es so, bei der nächsten Ladung, die einem irgendwie vor das Gesicht geschmissen wird, dann prokrastiniert man halt vielleicht doch wieder ein bisschen zu lange, anstatt einfach zu sagen, komm, weg damit, einfach anfangen. Und das ist tatsächlich, es ist so simpel, ne? Aber der Mensch
aber ist halt immer, es ist leichter gesagt als getan. Deswegen haben wir beide ja auch uns ausgeguckt, dass wir nur reden und nur erzählen und ihr müsst immer noch machen. Und wir haben jetzt zwei Nachrichten von zwei Männern einmal vorgelesen und darüber gesprochen. Eine, ich würde noch, um die Geschlechter hier zumindest ein bisschen zu repräsentieren, würde ich einmal eine weibliche vorlesen. Hast du die vielleicht auch offen von Leo? Dann kannst du die vorlesen.
Hallo ihr beiden. Mit eurer Lebenserfahrung könnt ihr mir vielleicht ein Stück weiterhelfen. Ich weiß leider nicht recht, was ich tun soll, denn ich habe mich kürzlich von meinem Partner getrennt, für den ich 500 Kilometer weit weg von meiner Familie gezogen bin. Durch Zufall habe ich hier aber meinen Traumjob gefunden und ich bin auch sehr glücklich im Job. Außerhalb der Arbeit habe ich hier leider weniger Kontakte und ich vermisse meine Familie extrem. Meine Frage lautet nun also, zurückziehen und bei meiner Familie sein oder hier bleiben, einen tollen Job haben, dafür aber keine Familie. Allerliebste Grüße, Leo. Eieieiei.
Ja, es ist echt nicht leicht. Ich habe gerade schon drüber nachgedacht, so was soll man da machen in der Situation, in der Leo da gerade ist. Weil, natürlich ist Job ist nur das eine und vielleicht würde man eigentlich sagen, Familie ist wichtig und glücklich sein ist wichtiger als Job. Aber gerade in jungen Jahren, und sie hat ihr Alter nicht dazu geschrieben, aber ich würde sie erstmal vielleicht auf Anfang 20 schätzen. Oder vielleicht auf jeden Fall nicht über 30, würde ich sagen. Wenn man da noch so am Anfang des Lebens steht, ist der Job ja auch häufig etwas, was sehr viel im eigenen Leben dann ermöglicht oder in welche Richtung man geht und ein großer Teil der eigenen Identität auch, die man sich aufbaut. Und wenn man diesen Job dann einfach wieder aufgibt und zurück zur Familie zieht und da den vielleicht nicht mehr hat, weiß nicht, das ist schon
also wenn sie jetzt leicht. Wenn sie jetzt geschrieben hätte, dass ich habe mich von meinem Freund getrennt und den Job, den ich hier mache, interessiert mich nicht. So dann natürlich, dann würde ich sofort sagen, klar, wieder zurück. Aber der Traumjob, auch wenn wir gerade darüber gesprochen haben, so dass man nie die Familie irgendwie voranstellen sollte, vernachlässigen sollte. Die Frage ist ja sowieso, wenn du jetzt zurückziehen würdest und du hättest jetzt in deiner alten Heimat einen Job, dann bist du ja trotzdem 5 Tage die Woche irgendwie in diesem Job. Also siehst du deine Familie wirklich so viel mehr oder könntest du die 500 Kilometer und als jemand, der regelmäßig Köln-Hamburg tingelt, was nur 100 Kilometer weniger sind, kenne ich natürlich den Struggle, weiß aber auch, es ist schon möglich, die 4 Stunden oder 5 Stunden bei dir, die könntest du ja auch 2-mal im Monat wuppen. Also wenn du wirklich einen Traumjob hast, dann finde ich es nicht so schwierig, eventuell das in Einklang zu bringen mit, ich bin 5 Tage die Woche in meinem Traumjob und im besten Fall liest dich jetzt nicht so raus, aber hast du da ja vielleicht trotzdem so den ein oder anderen Kollegen, mit dem du dich zumindest ein bisschen verstehst. Und dann am Wochenende irgendwie versuchen, eine Regelmäßigkeit reinzubringen, dass du in deine Heimat fährst. Und dann auch sich vor allem, und das ist, glaube ich, damit das Wichtigste sagen, es ist jetzt temporär. Ich mache das jetzt mal 1 Jahr oder allerhöchstens vielleicht nur 2 Jahre mache ich mal meinen Traumjob. Und dann kannst du ja wieder rausgehen, dann kannst du ja wieder zurückgehen. Nur dann hast du trotzdem in der Vita ja auch schon wieder stehen, in dem Job habe ich 2 Jahre gearbeitet und wer weiß, was du dann in deiner alten Heimat kriegst. Also das wäre jetzt
so. Nicht nur im Lebenslauf steht das, dass man den Job hat, sondern man hat ihn ja auch wirklich gehabt und Erfahrung gesammelt ist und ist jetzt ist dann durch einen anderen Punkt in seinem Leben mit viel Erfahrung, kann dann andere Jobs wahrnehmen. Also ich glaube auch, dass das, vielleicht ist es ein guter Tipp, sich einen Zeitrahmen zu setzen für sich selbst, dass man weiß, okay, bis mindestens am 01.01.2024 oder so oder 1.06.2024, bis dahin ziehe ich das jetzt durch. Und wenn es mir dann immer noch nicht gut geht, dann ziehe ich zurück. Weil dann hat man einen klaren Schlusspunkt, dass man weiß, hey, ich muss es nur bis dahin aushalten, durchziehen, dann kann ich zurück. Und vielleicht entwickelt sich in der Zeit aber etwas, dass man neue Leute kennenlernt, mit denen man sich gut versteht. Und dann kann man da, kann man das Ganze, bleibt man vielleicht für sein ganzes Leben am Ende da, weil es doch so schön wird.
Ja, ey, genau. Also deswegen, ich weiß noch, wie oft ich auch aus Köln wieder zurück nach Hamburg ziehen wollte. Und auch schon oft genug kurz davor war und mir auch, genau wie Felix gerade beschrieben hat, diese Deadlines gesetzt habe. Und dann gab es doch wieder immer irgendwie so das eine, was mich wieder zurückgehalten hat. Deswegen, da finde ich das einen sehr guten Tipp, auch gerade mit diesem 01.01.2024, schön im Zuge der Silvestervorsätze, finde ich das eine gute Idee. Und bis dahin kannst du auch oft genug bestimmt dich in unsere wunderbare Deutsche Bahn setzen und deine Familie in der Heimat besuchen. Aber ja, ich fühle den Struggle auf jeden Fall sehr und tut mir leid, dass das mit der Beziehung nicht geklappt hat. Aber wer weiß, wer da schon vielleicht um die Ecke wartet, liebe Leo.
Ja, Leute, das war auf jeden Fall zum ersten Mal hier unsere kleine, wie nennen wir das überhaupt jetzt hier, unsere kleine Bergi und Felix hier Live-Tipps hier, Lebenstipps. Wir müssen noch einen guten Namen dafür.
Wir hatten das doch schon mal in irgendeiner der Folgen. Was waren das nochmal? Wie heißt das nochmal?
Das war ein Kummerkasten, aber wir haben den Kummerkasten aufgehört, weil wir sind keine Psychologen.
Nee, und das stimmt.
Das ging zu sehr in diese in die Richtung, dass es da zu tief vielleicht reingeht. Und jetzt heute, das fand ich besser. Das war, weißt du, mit so ein bisschen allgemeine Lebenssachen. Also, die können wir gut beantworten, wenn ihr da weitere auch selbst irgendwie Fragen habt. Egal, ob ihr es anonym haben wollt oder mit eurem Namen gerne genannt, schreibt das einfach dazu als Direktnachricht an den @gemütlichnachsitzen Instagram-Account. Den findet ihr dahin direkt schreiben und dann seid ihr vielleicht in einer der nächsten Folgen, seid ihr da mit dabei und dann können wir über eure Themen dann
mal sprechen. Das finde ich wirklich, wirklich eine schöne Idee. Ich freue mich mehr über unsere ZuhörerInnen zu erfahren. Habt eine fantastische Woche. Wir, das möchte ich nochmal kurz erwähnen, sehen vielleicht ja auch den ein oder anderen in der nächsten Woche auf der Gamescom. Ich möchte nochmal an dieser Stelle erwähnen, dass ich auch ein kleines Problem damit habe, in der Öffentlichkeit auf mir wildfremde Leute zu treffen. Das muss ich jetzt mal, wenn ich diesen Podcast habe, im Zuge dessen vorher sagen. Wenn ihr auf mich trefft und merkt, dass ich vielleicht nicht so der super, super exaltierte Typ bin, der ich in dem Podcast normalerweise einmal die Woche bin, dann wundert euch nicht, ich bin nicht ein Roboter, der ausgetauscht wurde, sondern ich bin einfach auch ein bisschen nervous und neige dann dazu, auch manchmal einfach zu flüchten, wenn ich mit der Situation nicht klarkomme. Nehmt das mir bitte nicht krumm. Ich freue mich trotzdem natürlich über alle, die das Gespräch einleiten mit ich bin der größte Fan des Podcasts. Hab mich letztes Jahr schon sehr gefreut. Ich wollte unbedingt noch 2 Leute grüßen, bevor wir jetzt die Folge beenden. Und zwar einmal den Yugin. Der macht nämlich momentan eine Japan-Reise, Felix. Der schaut sich das komplette
Land
an.
Ohne mich!
Ohne dich, ohne uns. Aber wir sind zumindest auf seinen Ohren zu hören, hat er geschrieben. Dass wir ihn da seit seit einigen Wochen begleiten und er die Folgen aktuell hört. Hat mich mega gefreut und ist jetzt gerade die letzten Tage in Tokio, bevor er die Rückreise antrifft. Also mega cool, diese Vorstellung, dass da gerade jemand irgendwie durch das Land reist und uns dabei hört, dass wir ihn dabei begleiten dürfen. Mega, mega cool. Deswegen grundsätzlich auch nochmal, wenn ihr irgendwie unterwegs seid, unseren Podcast an abgefahrenen Ecken hört, schreibt uns immer gerne. Also wir freuen
oder schickt uns auch Fotos, wie ihr hört. Muss auch nicht von euch selbst sein, sozusagen, wo ihr gerade hinguckt, während ihr den Podcast hört. Da haben wir auch schon, weißt du, von den Piloten, also aus dem Cockpit raus, aus dem Flugzeug und so, waren schon lustige Sachen dabei. Also schickt uns das gerne an Instagram, @gemütlichnachsitzen, und dann hören wir da rein. Und wen wolltest du noch grüßen? Du meinst noch jemanden willst du grüßen?
Genau, und oder kann er aus dem LKW vielleicht schießen, fand ich auch sehr cool. Der DJ hieß er, ist LKW-Fahrer und hört unseren Podcast auch ab und an. Das sind dann immer so diese Momente, wo ich mir denke, krass, hätte nie gedacht, dass auch in unsere Zielgruppe jemand unter den LKW-Fahrern gehört.
Mitten auf der A7 gerade, wir voll Lautstärke gemütlich nachsitzen gehört. Genau. Die Klassenglocke geht da einmal durch und dann weil er sitzt vielleicht irgendwo im Stau, weißt du, aber erst ganz entspannt, gemütlich und zurückgelehnt und hört er unseren Podcast. Das ist schon cool. Yeah. Liebe Grüße auf jeden Fall auch raus an dich.
Ey, auf jeden Fall. Das ist eine ganz liebe, lange Nachricht geschrieben. Leute, das war es jetzt aber wirklich aus der Gruß- und Wunschbox. Und ansonsten, ey, fantastische Woche für euch. Habt eine gute Zeit und schön, dass es euch gibt.
Yes, bis nächste Woche, Leute. Macht's gut. Vielleicht bei Gamescom. Ich bin wahrscheinlich nur am Samstag da, aber sagt auf jeden Fall Hallo, wenn ihr uns da seht. Und ansonsten hören wir uns am nächsten Montag wieder hier bei Gemütlich Nachsitzen. Macht's gut und eine schöne Woche euch.
Und Oppenheimer war übrigens gut.
Ah, stimmt, wir waren im Kino. Es war ein guter Film, ja. Es war beeindruckend.
Ciao.
Ciao, ciao.
Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
Stopp. Die Folge ist noch nicht vorbei.
Nein, wir haben nämlich noch einen Tipp für euch. Ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Und falls ihr jetzt noch weiterhören möchtet, also weiter Podcast-Material auf die Ohren bekommen wollt,
dann haben wir die spannendsten, die verrücktesten und vor allem die gruseligsten Geschichten für euch. Wir machen den Podcast Mord of X und erzählen True Crime Stories.
Ja, das können absurde Mordfälle sein oder rätselhafte Cold Cases. Es geht um mysteriöse Sekten, um Mafiafälle, historische, psychologische Fälle und die größten Plot-Twists, die sich keiner ausdenken kann, außer das wahre Leben. Eine Folge, die wir gerade aufgenommen haben, ist über einen Fall, der hat mich schon seit Jahren beschäftigt.
Ja.
Die Geschichte hat mich noch nie losgelassen. Und zwar ist das die von Lars Mittang. Vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört oder was gesehen, denn es gibt ein sehr berühmtes Video an einem Flughafen, auf dem man einen jungen Mann aus dem Gebäude rennen sieht. Und danach ist er einfach verschwunden.
Ihr müsst euch vorstellen, es war ein junger Mann, der ist nach Bulgarien gefahren mit seinen Freunden, wollte dort Urlaub machen, feiern, trinken, das Leben genießen und er ist spurlos verschwunden. Was dahinter steckt, wer Lars etwas angetan haben könnte, darüber sprechen wir bei Mord of X.
Oder unbekanntere Fälle wie der Barfußbandit oder der Dating Game Killer, die ihr alle euch nicht entgehen lassen solltet.
Also hört jetzt rein und abonniert am besten auch den Podcast. Jeden Montag gibt es eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.
Viel Spaß beim Hören!